Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie.
Gegen die beiden sollte man gerichtlich vorgehen.
Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuell. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie.
Das ist
und mach hier nicht so Sprüche in Ihr Internet-Rambo.
Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden.
Da haben wir auch keinen Bock drauf. Deswegen ist heute mal wieder hier der investigative kleine Club unterwegs. Hier ist sanft und sorgfältig am Sonntag. Jan, was für ein Datum haben wir heute?
Das weiß ich nicht so ganz, weil heute ist der 9. Heute ist der 8. Heute ist
der 8. März,
sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Herzlich
und
willkommen.
Ist die große, ja, herzlich willkommen. Die große Til Schweiger-Woche liegt hinter uns, muss man mal sagen.
Absolut.
Einer der großen Intellektuelle Deutschlands hat wieder zugeschlagen.
Ey Jan, merkst du was an meiner Stimme?
Nein.
Wie jugendlich ich heute rede, was für eine Power, was für eine Dynamik da drin ist.
Wie kommst du? Hast du jemanden am Penis?
Nee, ich hab... Ach Quatsch, Jan, ich bitte dich, was ist denn das hier? Also, ey, ich bin einfach... Ich halte mich jung. Ich meine, ich bin jetzt über 40, aber merkst du die Freshness in meiner Stimme? Weil ich bin keiner, der sich mit seinem Alter abfindet. Ich kämpfe dagegen. Die biologische Uhr tickt. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wie bleibt man ewig jung? Wie bleibt man so ein fresher Typ?
Ah ja, das kann sein, eventuell, das ist bei Til Schweiger, der ist ja auch schon weit über 60, was viele nicht wissen, daran liegt, dass der von innen durch seine eigene selbstproduzierte Wut, der wird von innen immer auf Druck gehalten durch Wut und das macht die Haut so schön straff. Und bei dir, was ist es bei dir, was ist dein Geheimnis, Olli?
Aloe Vera. Ganz viel, vor allem wirklich. Und dann ausgewogene Ernährung, viel Sport und keine ungesunden, nicht mehr so spät ins Bett gehen und trotzdem aber noch Turnschuhe auch tragen. Gerne mal auch so modische Akzente setzen, zum Beispiel mal so einen Anzug tragen und dann aber Turnschuhe dazu. Wie Sherbo Tabatabai oder wie er da heißt, weißt du?
Ja, Shemo Tabatabai, genau.
Teppich dabei, Shemo Teppich dabei. Irgendwie so. Herzlich willkommen nochmal. Ja, Mensch, Jan. Du.
Och Mensch, das war eine Woche, du. Dieser Andreas Kümmert, ne?
Ja.
Ich frage mich, hast du das mitbekommen mit eurem Eurovision Song Contest?
Andreas Kümmert schafft das nervlich nicht.
Warum machst du bei einem Wettbewerb mit, an dessen Ende du, wenn du gewinnst, beim Eurovision Song Contest teilnehmen kannst, aber dann sagst du am Ende, nee, will ich doch nicht. Also das ist doch bescheuert.
Naja, Jan, jedes Mal, wenn ich hier ins Studio komme und mit dir diese Sendung mache, auf dem Weg dahin, denke ich, das schaffe ich nervlich nicht, schon wieder mit dir 2 Stunden. Und dann machen wir es ja doch. Und vielleicht muss der, das ist auch so ein Typ, der ist auch ein bisschen jünger als wir, oder? Andreas Kümmert, wie alt ist der?
Ich glaube, der sieht weit über 50.
Der sieht ein bisschen aus wie einer von den Ludolfs, oder? Aber
ja.
Aber das Ding ist, der ist einfach nicht so ein du musst halt in der Medienbranche, auch wenn du verbrennst, nach außen hin so tun, als wenn du alles im Griff hast. Und das hat ihm noch keiner beigebracht. Was der Typ braucht, ist so ein Coach oder so.
Life-Coach Olli Schulz. Du hast doch, war das nicht mal eine angestrebte Zweitkarriere von dir, dass du Leute auf den richtigen Weg bringst?
Ich glaube tatsächlich, dass ich eigentlich ein Mann für einen Hintergrund eher bin. Also der so andere Leute führt und auch die so stylt und so. Ich glaube, das
letztlich ist ja diese Sendung auch so eine Art Management-Sendung. Also man hört die ja gar nicht nur zur Unterhaltung, sondern man lässt sich auch von unserer Sendung quasi managen in seinem Leben und seinem Auftreten. Life-Coach Olli Schulz und Personal-Trainer Jan Böhmermann sind wir letztlich eigentlich für viele Leute, wirklich,
weißt du,
Feedback bekommen.
Absolut wichtig ist auf alle Fälle, dass du eine starke Internetpräsenz hast. Das ist
wichtig. Ja. Ja, ich habe jetzt mir Adobe Dreamweaver 1.0 gekauft und ich habe ein eigenes HTML mir beigebracht und ich habe jetzt eine HTML-Seite mir selbst programmiert mit einem Foto von mir drauf und so einem animierten GIF, wo so eine, weil ich noch nicht so viel auf der Seite habe, wo so ein Baustellenschild und so ein Typ mit so einer Schaufel immer Erde auf den Haufen macht, damit die Leute wissen, dass an der Seite noch gebastelt wird.
Ah, okay, also das ist sozusagen also Baustelle im Umbruch oder so ähnlich. Also noch so
genau. Ja, hast du das mitbekommen? Hast du das denn gesehen, diesen André?
Nein, ich habe es gestern Abend bei Spiegel online gelesen. Meiner favorisierten Internetseite. Mhm. Und hab das gesehen, ich guck mir sowas nicht an. Guckst du dir sowas an, hier Eurovision?
Ich hab's auch nicht gesehen. Ich glaube, Eurovision Song Contest ist irgendwie so 1998, ne? Also so ein kleines bisschen. Gildo Horn, der war noch cool. Aber alle, die danach kamen, selbst Lena, haben alle nur Gildo Horns Erfolg nachgeeifert und das ist irgendwie uncool.
Was ist eigentlich mit Gildo Horn passiert? Ich habe mal gearbeitet in den 90er Jahren für Gildo Horn, der hat so dermaßen den Club gerockt, wirklich. Die Leute sind durchgedreht, das war diese Schlagergeschichte, weißt du, als das so angesagt war, da gab es so Dieter Thomas Kuhn, Gildo Horn, die haben so diesen Schlager verrockt und das war irgendwie tierisch angesagt. Und in Hamburg gibt es ja immer noch den Schlager-Move, das ist dann der Tag, an dem alle Hamburger versuchen, großräumig diese Orte zu umgehen, wo gerade dieser beknackte Schlager-Move-Wagen mit dem Pinnebergern und alle haben so rote Perücken auf und dann fahren die da so durch die Gegend und so, das ist grauenhaft. Und da hat keiner so richtig Bock drauf in Hamburg, aber die Hamburger sind dann auch zu feige zu sagen, wir wollen den Schlager-Move nicht mehr, weil die wollen die Touris natürlich, das bringt Kohle rein in die Stadt.
Ja, und man möchte natürlich nicht in der Welt die Stadt sein, die nicht offen ist für andersartige Leute, ist ja klar.
Ach, ich weiß es nicht.
Also Gildo Horn habe ich kürzlich tatsächlich, was heißt kürzlich, vor einem Jahr oder sowas, als wir dieses 90er-Video gemacht haben für unsere Sendung,
ja,
für die Fernsehsendung, da hat er mitgespielt und da habe ich den kurz kennengelernt und ist immer noch ein wahnsinnig guter, ich glaube auch ein ganz okay gebuchter, netter, angenehmer Typ, der natürlich
immer noch das Ding, sein Ding macht. Der schwitzt immer wahnsinnig auf der Bühne,
ist ein Schwitzer. Ja, aber er weiß, dass er schwitzt und ist halt, der ist ja also singender Sozialpädagoge. Also ich glaube, diese Ausbildung, das ist ja eh ganz gut, wenn Leute eine Ausbildung haben, also anders als wir, du hast glaube ich auch keine Ausbildung, ne?
Ich habe eine Ausbildung der Liebe. Also das ist also Ausbildung in Liebe gemacht. Aber ansonsten nicht. Aber weißt du, woran man zum Beispiel ist ja unter Muckern jetzt? Du bist ja auch ein bisschen Musiker geworden jetzt durch deine Sendung, ja, wo du immer so. Weißt du, woran man erkennt, ob ein Musiker Sport macht oder nicht, ob er nach drei Liedern schwitzt auf der Bühne oder nicht? Das ist wirklich daran erkennst du, ob zum Beispiel Gildo Horn, der macht keinen Sport, der macht Sport auf der Bühne. Farin Urlaub zum Beispiel von den Ärzten, der schwitzt nicht. Da geht nicht eine Pore nach 3,5 Stunden auf. Ich habe oft gespielt auf Festivals mit den Ärzten oder auch mit Farin Urlaub Racing Team, hab mir das angeguckt, der schwitzt nicht, da geht nicht eine Pore auf, das ist ein bisschen unheimlich. Der sieht nach
meinst du, ist das ein Leistungssportler, meinst du?
Irgendwie sowas, oder der ist einfach seit 30 Jahren so dermaßen auf der Bühne, dass der nicht schwitzen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das ja bemerkenswert.
Der ist ein wahnsinnig kontrollierter No-Drugs-Typ. Ich kann mir vorstellen, dass der so einen Raum zu Hause hat mit so Heimtrainern und sowas. Der wirkt echt fit. Der ist ja auch schon, also man denkt immer so, der ewig quasi 39-Jährige, aber der ist ja auch schon echt im Campino-Alter quasi, ne?
Ja, stimmt. Ich glaube, das ist sogar klar. Ja, es stimmt sogar. Du hast vollkommen recht. Das ist im Campino-Alter. Ich gehe auf die Bühne und nach drei Liedern sehe ich aus, als wenn ich gerade aus der Dunkelkammer komme oder aus dem Rotlicht oder sonst keine Ahnung. Ich sehe nach drei Liedern so durchgeschwitzt aus, dass alle denken, langsam ist auch mal gut. Also, dass das Konzert also kurz wird. Nur.
Mensch, lass den Olli da mal von der Bühne. Der kann nicht mehr, wenn die Leute das schon denken. So Geld aus Mitleid auf die Bühne werfen, damit du dir mal irgendwie ein bisschen ein McFit-Abo kaufst.
Viele gucken sich das einfach nur an, um zu sehen, mal gucken, wie lange er heute durchhält. Nee, keine Ahnung. Das Adrenalin lässt dann immer noch so ein bisschen, pusht dann immer noch ein bisschen. Aber langsam muss ich anfangen mit Sport. Ich mache gerade Rückentraining, Jan. Ach, das erzähle ich dir.
Das ist aber kein Sport, das hast du aus dem schon mal erzählt. Du hast halt Rücken, das ist aber kein Sport, das ist quasi, damit du nicht in der Mitte durchbrichst.
Weißt du was, es gibt so viel zu erzählen, aber heute das Thema unserer Sendung, ewige Jugend. Ich gebe heute ein paar Tipps unseren Hörern, wie man so frisch und jung bleiben kann wie ich. Wir haben heute auch noch einen Gast da, Mann, das ist eine vollgepackte Sendung, Jan. Wir sind so gut vorbereitet wie lange nicht mehr.
Jetzt spielen aber wir verraten noch nicht, welcher Gast. Aber wir spielen ein Lied von ihm. Hier ist Peter Fox und Haus am See.
Okay. Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek, hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer in ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Ja, das müssen wir bald auch machen. Hier sanft und sorgfältig, die Sendung, die prädestiniert ist für eine Geldstrafe.
Ja, und die vor allem dafür prädestiniert ist, dem kleinen Mann eine Stimme zu geben. Till Schweiger und Jan Like haben das Internet gegen Sebastian Edati aufgehetzt, weil der hat nichts gemacht, Sebastian Edati, außer Fotos von 14-Jährigen runtergeladen, die strafrechtlich nicht relevant sind. Und dann kam das Volk auf die, und Till Schweiger, der hat sogar einen Gastkommentar im Stern geschrieben und hat dann alle Fremdwörter, die er kennt, benutzt.
Alle beide, also, oder was? Also,
ich glaube, Lamour Jant und was hat er, also Tausende, um so intellektuell zu wirken, hat er sich einfach so ein Synonymwörterbuch rausgeholt und die schlauesten Wörter, die quasi dummen Wörter durch schlaue ersetzt und hat gedacht, er ist dann jetzt quasi ready für FAZ-Feuilleton.
Hat er das denn getippt oder hat er das geschrieben und vielleicht hat ja auch die Reporterin, die das nur, er hat das wahrscheinlich noch nicht mehr selber geschrieben, sondern er hat das am Telefon der Journalistin gesagt und die hat dann vielleicht gemerkt, das klingt so ungebildet, ich pack da noch ein paar Fremdwörter rein.
Nee. Das, ich glaube, 100%ig original Till Schweiger und man muss mal, ich habe mich diese Woche viel mit Till Schweiger beschäftigt, also beruflich aber auch privat.
Warum? Und, habt ihr ein gemeinsames Projekt? Erzähl mal, Jan.
Ja, wir möchten, genau, 3 Uhr Kühe. Nee, wir haben diese Woche uns ein bisschen mit ihm beschäftigt und mit diesen Facebook-Einträgen und haben dann vor allem in seiner Biografie rumrecherchiert. Ja. Und wusstest du, dass das einer der ersten Filme, oder ich glaube der erste Film, den er produziert hat, Knocking on Heaven's Door, weißt du, wie das, die Entstehungsgeschichte?
Mit dem Taxifahrer?
Der ist mit dem Taxi gefahren, hat dann ihm
sein Drehbuch gegeben. Ich kann es erzählen, weil ich weiß die Story. Und Til Schweiger hat sich das Drehbuch durchgelesen und meinte, das ist ja ein knaller Drehbuch. Und dann haben die den Film gemacht und der Typ, der Taxifahrer, wurde über Nacht zum Regiestar und hat dann noch einen zweiten Film gedreht. Kai Rabe gegen die Vatikankiller. Hat dann keinen mehr interessiert, war auch wirklich nicht so das Gelbe vom Ei, muss man dazu auch sagen. Aber immerhin, Til Schweiger hat dem kleinen Mann, dem Taxifahrer, der zu Hause sitzt, nachts sein Drehbuch schreibt, die Chance gegeben. Und mal ganz ehrlich, das ist eine coole Aktion eigentlich. Also ja, die Story ist cool.
Genau. Genau, weißt du, das war der Grund, als ich das gelesen habe, ich gedacht, verdammt nochmal, also man kann ja von Til Schweiger halten, was er möchte, aber jemand, die Eier hat und sowas macht und dann sagt, pass mal auf, das Drehbuch finde ich geil, aber ich produziere das dann auch selber und du bist Regisseur. Also weißt du, einen völligen Laien, also zwei völlige Laien.
Ja, eigentlich. Aber ich finde auch, dass es eine coole Sache ist. Ich finde sowas gut. Also das finde ich auch gut. Das ist eine gute Sache gewesen. Leider hat, was macht der Regisseur jetzt wieder?
Also ist der wieder macht Tatorte. Der macht einen Tatort pro Jahr und ich glaube, kriegst du da als Regisseur vielleicht 30.000 Euro pro Jahr. Da kann man, wenn die Frau arbeitet, ganz okay von leben. Also muss die Frau auch noch mitarbeiten.
Ja, aber gar nicht mal so schlecht, so eine Karriere, oder?
Also das ist. Ja, also ich meine, spricht auch für die Qualifikation eines Tatortregisseurs.
Aber weißt du, was das Gemeine ist? Wenn du jemanden hast, der dich entdeckt, dann bist du ein Leben lang dem in der Schuld. Also bei dem in so in der Schuld. Und beziehungsweise,
das ist der Grund, warum ich immer eine Sendung mit dir mache.
Der kann dann immer sagen, der hat mich groß gemacht und so, ne?
Ja, hast du jemanden, der von dir behauptet, dass er dich entdeckt
Unzählige.
Hat?
Unzählige, wirklich, ja. Also vor allem in Hamburg gibt es verschiedene kleine Sachen, also wo alle möglichen Leute, die erste Plattenfirma natürlich, die ersten Konzerte, die Konzertveranstalter, viele Leute, viele Radiosender, die einem zuerst gespielt haben, das ist nun mal so. Dass Leute das dann so, okay.
Ach. Ja.
Ja. Du, ich bin heute so ein bisschen.
Hä?
Hä? Was?
Was? Was ist?
Ich
was
bin,
ist los, Olli?
Ich bin so ein bisschen. Wir müssen ja sagen, es ist verdammt früh am Morgen noch so, ne?
Ja, oh Mann. Wobei wir genießen, haben wir gerade noch eben in der Pause, als Peter Fox lief, haben wir doch gemeinsam uns darauf geeinigt, dass wir es eigentlich genießen, früh aufzustehen wegen der Kinder, dass man da so eine neue Tageszeit, den Morgen, völlig für sich entdeckt.
Ist auch so. Aber ich bin morgens noch so ein Tagträumer. Wenn ich dann die Kinder in die Kita gebracht habe, dann träume ich noch so ein bisschen vor mich hin und eigentlich bin ich so nach 3-4 Bechern Kaffee so richtig fit. Das muss man auch dazu sagen.
Man wird zum Kaffee-Junkie. Ich habe auch erst seit die Kinder da, so eine Kaffeemaschine. Und das Problem ist ja wirklich, dass die Kinder leider so extrem unzuverlässig sind mit den Aufstehzeiten. Und wenn man mehrere Kinder hat und 1 mal bis 8 schläft, kann man sich sicher sein, dass das andere um 4 Uhr morgens aufsteht, weil es irgendwie Husten hat oder sowas. Also das ist, da muss man vielleicht auch mal an die Kinderlobby da draußen. Das muss besser werden. Also ihr müsst ein bisschen zuverlässiger werden, liebe Kinder. Ansonsten stecken wir euch wieder zurück in die Babyklappe. Das kann man, glaube ich, bis 18 machen.
Man kann das ja auch viel mit Drohungen machen und so, ne? Wenn du Papa vor 7 Uhr morgens wächst, dann
direkt eine Faust ins Gesicht.
Ja, du kannst auch viel mit Einschüchterung. Das wird heute nicht mehr so viel gemacht, ne?
Nee, es ist ein bisschen unbeliebt. Du, aber weißt du, wie wir uns jetzt lustig über Gewalt gegen Kinder unterhalten, ne? Aber sobald wir wieder ein Meerschweinchen auf ein Skateboard schrauben wollen, dann laufen die Leute zum Rundfunkrat. Aber Gewalt gegen Kinder ist irgendwie so, ach ja, komm Mensch, Gewalt gegen Kinder, Antisemitismus, alles halb so schlimm. Aber sobald es gegen Tiere geht und dass Tiere geschlagen werden, da geht der Deutsche auf die Straße. So ist es nun mal.
So ist es wirklich so, ne? Kennst du eigentlich diese unheimliche Geschichte mit dem schwarzen Mann, woher das kommt? Dann holt dich der schwarze Mann, das kommt aus einem, das ist eine pädagogische Maßnahme gewesen vor 200 Jahren, als man sich noch nicht so gut mit Pädagogik und der Erziehung von Kindern auskannte. Das ist eine wahre Geschichte. Da hat man tatsächlich wohl eine Stoffpuppe in original Menschengröße neben das Bett des Kindes gesetzt und hat gesagt, wenn du jetzt nicht einschläfst, dann kommt der schwarze Mann und nimmt dich mit in sein Reich oder sonst was. Und dann sind einige Kinder nachts vor Angst gestorben, da hat man gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und daher stammt dieser Ausdruck noch. Das ist ganz schön spooky, aber tatsächlich hat man damals versucht, Kinder durch Einschüchterung irgendwie zu drillen. Und hat dann irgendwann gemerkt, vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
Ja, aber heute versucht man es ja durch Lob und durch Ermutigung. Das klappt aber auch nicht. Also muss man mal so. Also wenn man den Kinder zu sehr lobt und Mensch, Hieronymus, das ist aber ganz toll, wie du schon Latein kannst in der 4. Klasse. Ja. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Also man muss da so einen gesunden Mittelweg finden. Und ich bin auch ehrlich gesagt, das ist ja eh unsere Haltung seit Jahren eigentlich. Stichwort Stay Stupid Academy.
Zuckerbrot und Peitsche.
Back to the basic. Ja, back to the basics mit den Kindern. Zuckerbrot und Peitsche ist immer noch das Richtige. Wirklich.
Bisschen, also so erstmal über den Kopf streicheln und gleich hinterher aber mit der flachen Hand noch eine ins Gesicht, oder?
Genau, damit das Lob sich nicht so festsetzt. Ja, diese Woche war übrigens auch die Woche der Masern, glaube ich. In Berlin ist glaube ich, die Hälfte aller Kinder, die im Prenzlauer Berg da aufwachsen, nicht mehr geimpft, weil die, ich
glaub, weil die alle auf Bio machen.
Ja, der Deutsche Vegetarierbund oder der Vegetarierbund hat aufgerufen, die Kinder nicht impfen zu lassen, weil irgendwie Rindergalle in diesen Impfstoffen verarbeitet ist. Was, also so ein kleines bisschen... So an die Zeugen Jehova, die Zeugen Tofus, die sich der Schulmedizin verweigern, weil da irgendwie tierische Produkte in den Impfstoffdingen oder Gluten und so ein Scheiß, da muss man wirklich mal sagen, also Leute, also wirklich. Also,
naja, aber also ich habe gehört, in so einem normalen Hühnchen ist halt so viel Antibiotikum drin, dass du deinem Kind gar nichts anderes mehr geben musst, außer ein gutes Stück Hähnchenschnitzel, ne? Hm. Naja.
Lässt du deine Kinder impfen oder bist du dagegen?
Nö, ich habe die einmal, als sie geboren worden sind, wir im Kuhstall gefahren, habe ich sie einmal durchgerollt, weil da sind ja alle Abwehrkräfte drin, wenn du das machst.
Das kann man vielleicht auch als Geschäftsidee, so ein Kuhstall, wo alle Bakterien der Welt drin sind, genau. Dann muss man Eintritt bezahlen, vielleicht 400 Euro zahlt ja die Krankenkasse und dann werden die Kinder da durchgerollt von speziellen
Kinderrollern. Erzähl nicht weiter, das ist meine Idee, Jan, erzähl nicht weiter. Das Kuhstall in der Nähe von Potsdam. Das mache ich. Was?
Olli, wir müssen kurz Musikchen machen und Verkehrchen und so und ein bisschen Servicechen. Und dann haben wir gleich unseren heutigen Gast. Ich weiß gar nicht, wie wir ihn vorstellen sollen.
Ganz normal wahrscheinlich. Wahrscheinlich will er jetzt auch keine spektakuläre Vorstellung haben. Oder hast du irgendwas vorbereitet? Guck mal, jetzt habe ich vor zwei Wochen, wir werden langsam eine Sendung, die richtige Gäste einlädt. Das hatten wir nie gedacht. Vor zwei oder drei Wochen hatte ich Bjarne Mädel mit. Das war aber auch Zufall, weil der mit mir im Urlaub war. Und jetzt hast du jemanden hier angeschleppt. So, ne? Also
ja, gleich kommt, ich weiß nicht, wie jemand sein, wie, ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen Namen sage. Wie ist das denn zurzeit die Sprachregelung?
Ich würde Ihnen jetzt einen richtigen Namen. Also, das macht ihr gleich alles selber mal. Du hast ihn schließlich eingeladen. Ich halte mich schön zurück. Ich bin stiller Beobachter. Und du machst das alles mit ihm klar. Ihr könnt einfach mal reden. Ich träume noch ein bisschen den Tag. Hier kommt erstmal ein bisschen Musik. Jetzt kommt was von mir.
Nein, Olli.
Komm, ich kann nicht. Auch mal. Ey, weißt du was? Wir machen jetzt seit zweieinhalb Jahren die Sendung. Ich habe mir noch nie ein Lied von mir selber gewünscht.
Doch, jede zweite Sendung. Du vergisst es immer nur wegen.
Wirklich? Okay, dann nimm's von mir. Okay, verstanden.
Hier kommt von Olli Schulz.
Phase, komm mal Phase, der aktuelle Single. Einmal komm, bitte. Einmal, könnt ihr einmal, liebe Radiosender da draußen, einmal einen Song von mir spielen?
GEMA-Millionär Olli Schulz.
Ja, von einmal, schön wär's hier, ne? So, alles klar, gleich geht's hier weiter. Die ewige Jugend, das große Thema unserer heutigen Sendung. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die Sendung, die Sie alle lieben. Trotz Verbot nicht tot, hier sind wir, die Radiorebellen. Mike Krüger und Thomas Gottschalk, bis gleich.
Ihr habt ja alle ganz schön Bock zum Feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza?
Hey, da sind wir. Habt ihr Bock auf Ibiza? Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Oh, mega gut. Oh,
Jan,
dein
Gast ist da, Jan. Ich wollte
meine
nur Bescheid
Damen und
sagen.
Herren, hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag. Herzlich willkommen bei Bremen 4, bei Puls, bei Enjoy, bei Radio 1, bei UFM und bei Das Ding. Olli Schulz ist da, Jens Böhnermann ist da und jetzt sitzt bei uns auch Pierre Baigori.
Hallo.
Ist das so richtig ausgesprochen, Pierre?
Super. Besser geht's nicht.
Fox darf ich auch sagen.
Darfst du auch sagen.
Hattest du nicht nochmal ein anderes Pseudonym früher bei Seed, ganz am Anfang?
Ja, ich weiß, haben wir gerade drüber gesprochen, ne, das mit den Pseudonymen, dass man sich da so viel in den Kopf macht. Das war aber wirklich mehr so ein Witz und nachher hat uns das verfolgt. Alle haben uns so genannt. Wir haben uns halt drei Namen mit E's gegeben.
Hieß du am Anfang nochmal?
Wir waren Ihr East Enough und das war halt dann irgendwie schon nach drei Monaten später so, oh Gott, was für eine Scheiße. Und dann wurden wir immer so angesprochen, hey, enough. Und man ist immer vor Scham im Boden versunken. Also deswegen.
Ich find's aber cool, wenn man sich einen Künstlernamen zulegt. Ich heiße einfach immer Olli Schulz, egal was ich mache. Und manchmal denke ich auch, ein geiler Name wäre auch, Olli Schulz klingt manchmal so primitiv, denke ich, Jan. Findest du nicht auch?
Ja, vielleicht irgendwie Mike Magic oder Captain Funk. Aber Pierre, für mich wirst du immer Dr. Renz bleiben, ganz ehrlich.
Danke, Harald.
Ja, genau. Peter Fox, Pierre Baigori ist bei uns. Und
ich muss eine Sache ganz kurz sagen. Hä? Er sieht echt frisch aus. Du bist jemand, der viel Sport macht. Ich habe mal auf YouTube ein Video von dir gesehen, wie du dich beim Joggen gefilmt hast. Bist du immer noch so Leistungssportler?
Ich habe mich nicht selbst gefilmt beim Joggen. Ich weiß aber, auf welches Video du
hast. Habe ich mal gesehen, wie du durch Kreuzberg joggst. Habe ich mir mal irgendwann angeguckt.
Genau. Das war noch die Zeit, wo ich wirklich Sport gemacht habe und auch noch Fußball gespielt habe und so. Aber ehrlich gesagt, seit Jahren sieht es da ziemlich lusch aus bei mir. So.
Schwitzt du auf der Bühne? Gefühle, genauso wie, nee, wie Olli nach drei Liedern.
Nee, ich schwitze eher so generell wenig, was ich aber auch schon mal gehört habe, dass das gar nicht so gesund ist, dass es wohl besser ist, wenn man viel schwitzt.
Ja, wenn die Poren sich öffnen, das ist besser, dann kommt die ganze Gülle. Ich bin so ein
verschlossener Typ.
Dann kommt die ganze Gülle aus dem Körper.
Ich habe mal von einer Fernsehkollegin den Tipp bekommen, dass wenn man schwitzt, also ich bin so ein Sitzschwitzer, ich schwitze, wenn ich sitze und rede, unter den Armen extrem viel und dann kann man sich, habe ich in einer Sendung gelernt, es gibt wirklich so ein Aluminiumspray, was man sich unter die Arme sprüht und dann schwitzt man nicht und stattdessen hat man ein ganz merkwürdiges Druckgefühl unter den Armen, weil diese Poren sind da irgendwie verödet. Man schwitzt an anderen Stellen. Ja, man schwitzt an anderen Stellen dann. Aber der Schweiß muss ja trotzdem aus dem Körper raus. Mhm. Und dann hat man so einen ganz nassen Po zum Beispiel hinterher.
Der Hund schwitzt ja zum Beispiel aus dem Mund, ne? Ein Hund schwitzt aus dem Mund. Ach, genau, der hat ja keine Schweiß. Ja, deswegen hechelt er so, weil der hat keine Schweißporen. Stell dir mal vor, wenn wir beim Menschen genauso sind, würden wir alle so hecheln durch die Gegend rennen. Naja, jedenfalls.
Ich muss mit
Pierre nochmal eine Sache ganz kurz wegen dieser Jog-Aktion. Ja. Ärgerst du dich nicht, dass du das nicht weiter durchgeführt, weil du hättest damals die Peter Fox Transformation machen können, dass du so ein Fitnessvideo machst, Joggen mit Peter Fox, Massephase mit Peter Fox. Ja, ja. Ärgerst du dich, dass du das nicht
Massephase, was du für Wörter drauf hast.
Das macht doch hier der Gangster-Rapper, Kollege, der macht doch für seine Fans, macht er so Trainings und da kannst du für 500 Euro oder noch mehr, kannst du innerhalb von 8 Wochen zu so einem derben Mutanten mutieren.
Okay, ja, nee, stimmt. Vielleicht hätte ich dabei bleiben sollen. Nee, es war dann tatsächlich so, dass ich irgendwann in deiner Hood, nämlich in Schmargendorf, da bei so einer MRT-Untersuchung war. Da sind die Top-Ärzte in der Gegend.
Ja, das
da
ist echt
die Top-Ärzte. Da wurde ich hinempfohlen zu einem MRT-Menschen und der hat mir dann gesagt, dass ich nicht mehr joggen soll, weil ich ein Tänzerknie habe. Das war original sein Wortlaut. Ich auch dachte, Tänzerknie ist bestimmt vom Fußballspielen, aber irgendwie haben wohl Tänzer auch immer so ein Knie.
Und das ist ein gefährliches Knie, oder?
Nee, das ist nicht gefährlich, einfach nur der Knorpel ist futsch. Der ist halt weggedrückt. Ah. Und deswegen soll ich irgendwie nicht mehr joggen. Ich sollte jetzt eigentlich schwimmen, aber dazu bin ich viel zu faul.
Ist auch so langweilig schwimmen, oder?
Aber wenn der Arzt einem schon empfiehlt zu schwimmen, dann weiß man, es geht auf die letzte Hälfte des Lebens zu.
Ja, genau.
Wirklich, ne?
Und dann schwimmst du mit so Rentnern? Und
ich schwimme gar nicht.
Nee, ich schwimme auch nicht, aber ich habe mir gekauft im Urlaub so Kopfhörer, die du auch im Wasser benutzen kannst. So. Also damit du Musik hören kannst. Aber das Problem ist, dass ich dann, wenn ich Musik höre, sage ich auch beim Joggen. Ich konnte nie joggen und Musik hören, weil ich dann mit der Atmung und dem Beat oder was ich auch gerade höre, nicht, da komme ich durcheinander. Ja. Dann will ich auf den Song atmen oder so. Dann kriege ich
Was willst du für einen Song beim Schwimmen hören, ehrlich gesagt? Also was für einen Song willst du denn hören im Wasser?
Yellow Submarine oder so von den Beatles.
Oder irgendwie This Must Be Underwater Love. Also kannst du nichts anderes, was willst du denn da hören? Beim Joggen funktioniert das ja, da kannst du nach dem Takt laufen, aber beim Schwimmen?
Naja,
ich muss mal ganz kurz erklären, ich würde ganz kurz mal eben erklären, also auch warum du hier bist, beziehungsweise was wir eigentlich noch, wir haben ja so mehrere Anliegen in dieser Sendung und das Schöne ist, wir haben Zeit und können das hoffentlich so ein bisschen nicht erschöpfend, aber zumindest oberflächlich bearbeiten.
Ich weiß das Anliegen auch nicht, aber das habt ihr ausgemacht, ihr beide, ne?
Ich hatte gar nicht mit dir darüber gesprochen.
Nee, Jan ist... natürlich habe ich mit Olli darüber gesprochen.
Ja, 5 Minuten vor der Sendung hast du erzählt,
dass jetzt tu mal nicht so. Ich habe dir das vor einem Monat erzählt.
Wir sprechen einmal die Woche miteinander und zwar, wenn diese Sendung ist. Und du hast vielleicht ich verleugne gar nichts. Du hast irgendwann gesagt, vielleicht kommt Peter Fox irgendwann vorbei und mit dem habe ich noch was zu bequatschen. Das sind alle Infos, die ich von dir bekomme. Du bist ein geheimnisvoller
Medienmogul. Dann bringe ich dich jetzt und die Leute mal auf den Stand. Also Peter hat mich angerufen, was erstmal schon mal schockierend war, weil ich natürlich, ich laufe permanent mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend, weil ich weiß, dass viele Leute mich nicht mögen. So ist ja einfach so. Und
hast du selber schon
ein scheiß Leben.
Ja, echt jetzt. Ja, du armes Schwein, du gebeuteltes Schwein.
So, ist aber auch nicht so, ich ertrage das ganz gut, weil ich habe halt kein Herz. Und es hat unter anderem damit zu tun, dass ich vor Weihnachten mich in meiner Fernsehsendung darüber lustig gemacht habe, dass Campino und ich glaube 29 oder 28 andere deutsche Stars diesen Band-Aid-Song für Afrika aufgenommen haben, nachdem Bob Geldof das irgendwie initiiert hat. Und ich sag mal, ich das relativ breit ausgewalzt hat, dass ich den Song so eher mittelmäßig finde und diesen ganzen Approach auch. Und zieht, und Peter waren auch mit dabei, so. Und dann rief eines Tages Peter an, oder Pia an, und dann haben wir bestimmt 1,5 Stunden geredet. Ich bin dann wie so ein Panther hin und her gelaufen.
Hast du ihn fertig gemacht?
Nein, Quatsch, habe ich auch nicht. Ich war auch wirklich freundlich, oder?
Also. Ja, genau, total freundlich. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das voll nachvollziehen kann.
Ja.
Aber bist du ein bisschen bissig auch gewesen?
Naja, sagen wir so, Ich habe ihn wirklich ungefähr 3 Monate später angerufen. Insofern war der erste Ärger tatsächlich verraucht. Und dann ist es, spricht sich natürlich leichter. Ich war auf jeden Fall echt ein bisschen sauer, nachdem ich die Sendung gesehen habe. Vielleicht auch natürlich, weil wir selber da involviert waren, wobei wir eigentlich nichts abbekommen haben. Also er ist ja sehr auf, ich sag jetzt er, dabei ist er dabei. Also du, Jan, bist ja eher so auf Campino. Das war ja so das Hauptopfer, würde ich mal sagen. Wir sind da eigentlich.
Naja, Opfer. Campino ist ja kein Opfer.
Okay, du hast alles versucht, ihn dazu zu machen, auf jeden Fall. Nee, du hast also,
fandst du es nur schlimm oder hast du auch ein bisschen lachen müssen über den Einspieler?
Nee,
dem Augenblick nicht, nee, ne?
Also ich muss auch dazu sagen, jemand hat mir das, meinte so, ja, hier, guck dir das mal an. Ich habe das dann auf YouTube gesehen, also so gar nicht in der Sendung. Also es war wirklich nur dieser Beitrag und der war schon ziemlich.
Es ist aber nicht aus dem Kontext gerissen, das ist wirklich original genauso, genau. Also auch wenn es auf YouTube ist.
Ja, und, ja, genau. Da dachte ich schon so ein bisschen, ey, Mann, ist das jetzt so ein abgewichstes Medienschwein oder ist es wirklich.
Oder ist es einfach nur ein zynischer Typ, der sich über alles lustig macht?
Nee, genau, ich finde, das braucht man ja auch. Also ich meine, man braucht ja die Hofnarren, das mache ich jetzt gar nicht abwerten. Das ist ja wirklich eine wichtige Funktion, sehe ich auch alles ein. Ich finde halt nur so, in dem Moment dachte ich, Mann, such dir andere Opfer, such dir miese Finanzhaie und Schweine und keine Ahnung, aber nicht.
Aber von denen ist Jan ja abhängig, also die finanzieren ja seine Sendung.
Und wir müssen ganz kurz eine Pause machen, weil wir jetzt Musik spielen. Vielleicht
Pierre darf sich einen Song aussuchen. Nee, Pierre sucht sich einen Song aus.
Okay. Hast du einen Wunsch? Okay, als Gast.
Dann möchte ich was von Harry Belafonte hören.
Das ist
dann irgendwie schön hier für die Vibes, oder?
Ja, hast du einen bestimmten Wunsch für Harry Belafonte? Friends will be friends. Ah, nee, das ist von Queen.
vielleicht,
Shake it off,
Jamaica Farewell
Swift.
Oder so.
Welches?
Jamaica Farewell, so heißt der Song.
Ja, sehr guter Song, kenne ich sogar. Und der kommt jetzt hier heute in der großen Sonntagnachmittag Unterhaltungssendung. Sanft und sorgfältig, ein bisschen Musik. Dann sind wir wieder da, das dynamische Trio heute.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das schwör's.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir schon.
Ricky, jetzt reicht's.
Hallo.
Hey, sanft und sorgfältig. Heute sind wir zu dritt. Olli Schulz, Pierre Baigori, alias aka Peter Fox und Jan Böhmermann sitzen quasi fast in einem Raum, also zumindest gedanklich. Und ich bin gerade dabei, mir eine Schelle einzufangen, was ja auch völlig. Das ist halt nur
los,
Teil.
Gib's
ist ihm, auch nur
Pierre,
Teil,
gib's ihm.
Na, ist doch schon auch Teil meines Jobs, Olli. Du stellst dich schön auf die Bühne, willst von allen geil gefunden werden. Ich stelle mich wenigstens dem Diskurs. So, und vertrete eine Meinung, auch wenn die unpopulär ist. So ist das nun mal. Macht dir
ja,
Schweiger auch.
Du bist der große Fernsehrebell.
So. Nur mal ganz kurz, wir wollen jetzt ja nicht nur auf die Vergangenheit rumhacken, aber so ein kleines bisschen, um das zumindest alle auf einen Stand gebracht werden. Ja. Es ging um diese Band-Aid-Geschichte, Eier aus Stahl hieß das, und ich habe Campino quasi, ich sag mal, ich habe ihn fertig gemacht und stark polemisch vorgeworfen, dass die Band-Aid-Aktion eher so mittelmäßig ist. Und dann habe ich mich gefragt, warum da auch Anna Loos und Jan-Josef Liefers mitjaulen müssen und so. Und warum das Lied nicht so geil ist und wo die Spenden eigentlich hingehen. Und dass er die ganzen Fragen nicht beantworten konnte, die dann da darum aufgetaucht sind.
Und warum hat Bob Geldof eigentlich selber, wenn er das schon initiiert, nicht wenigstens mal mitgesungen oder im Video aufgetaucht?
Weil er nicht
ist
so singen
nicht bei
kann.
Der englischen Version dabei?
Ja, aber auch bei der deutschen Version. Wenn er schon Campino nötigt dazu, das Ding zu machen, dann kann er auch selber nochmal.
Man kann ja wirklich der Aktion richtig doll viel vorwerfen. Ja, bin ich auch total einverstanden mit. Das Ding ist nur, dass ich einerseits so ein bisschen dachte, ey, das ist so billig. Natürlich ist der Song scheiß, alles kacke. Es ist wie mit einer Büchse durch die Straße laufen und sammeln. Cool, einen Coolheitspreis gewinnt man damit nicht. Und da fand ich es halt so ein bisschen schwach, da so auf so Stilfragen rumzureiten. Weil bei der Aktion geht es ja nicht darum, dass es cool ist oder der Song toll ist. Da geht es darum, Geld zu sammeln. Es sind irgendwie, glaube ich, 2,5 Millionen
echt,
zusammengekommen
so viel?
Mit dem Song. Also jetzt insgesamt Band Aid 30 aus Deutschland habe ich mir jetzt sagen lassen, um die 500.000.
Ja.
Also 2,5 Millionen. Ich meine, die hätte halt keiner der Musiker der Beteiligten auch nicht die allergrößten so mal eben so spenden können, weil das war ja auch so ein Vorwurf, ja man spendet doch lieber und haltet die Fresse. Was ich irgendwie, was natürlich kann man alles sagen, aber irgendwie finde ich trotzdem war es am Ende eher eine Sache von positiver Energie und die muss man dann nicht mit so negativer Energie zukacken, vor allem weil das im Nachhinein auch, das habe ich Jan ja auch am Telefon schon erzählt, das war eigentlich so mein Hauptpunkt, dass es irgendwie schwer wird für jeden Nächsten, der sich denkt, ey, ich mach mal was Charity-mäßiges. Ah, oh Gott, nee, dann kommen wieder die coolen Typen und machen's nieder.
Ja, machen's
weißt
nieder,
das ist halt scheiße. Das finde ich einfach nicht cool.
Geister, aber hab ich ja am Telefon gesagt, das ist ja nicht, das glaube ich eben nicht, wenn die Aktion stimmt, dann kann man das nämlich schon machen. Und ich glaube, natürlich ist das, kann man sagen, ja, der Song ist so mittelmäßig, aber ist halt für einen guten Zweck. Aber viel besser und viel dienlicher dem guten Zweck wäre doch ein guter Song für einen guten Zweck.
Nee, das wäre nicht
und,
dienlicher. Dienlicher ist das Geld, dass die da, es gibt so Briefe von Leuten, das Geld ging dann an Oxfam und was weiß ich nicht alles. Und es gibt dann so Briefe von Leuten, das macht natürlich jede Charity-Aktion, also auch Miserie oder Brot für die Welt, die schicken dann Briefe rum von Leuten, wo das Geld angekommen ist, wie toll das war, was sie damit machen konnten, dass es uns vielen Leuten geholfen hat. Klar ist auch Promo, zieh die Hälfte ab, dass die Hälfte davon nicht stimmt, ja. Aber das ist immer noch am Ende Geld, was da angekommen ist und was bewirkt hat. Und dass der Song nicht cool ist, ich meine, das, was glaubst du, wie sehr alle Musiker da gelitten haben beim Singen? Kannst du dir, das dachte
das
ich halt
ich
so
nämlich
bisschen,
auch bei
das
dir
hättest
gedacht,
du
ja,
doch
ja.
antizipieren können, dass das ganz klar ist, dass
ja.
da jeder denkt, oh, weia.
Ja, nur komm, ich bin aber nicht der Musiker, ne? Weißt du, wer richtig leidet? Die Menschen in Afrika, die leiden richtig.
Ja, genau.
Aber hast du gehadert, als die Anfrage kam?
Natürlich, ja, ganz klar, natürlich habe ich gehadert. Und dann hat Materia, ja. hat mich dann im Nachhinein nochmal so bearbeitet und hat auch gesagt, scheiß auf die Coolness, Mann, na und, jetzt mach dich gerade, verdammt. Und so war halt,
okay,
hat mich halt so angepackt.
Der ist aber auch jetzt gerade Best Buddy mit Campino. Wahrscheinlich hat Campino ja. ihn angefeuert und umgekehrt. Wie auch immer, ist auch ganz genau. egal. Der Song ist nicht so richtig gut gewesen, vielleicht war auch ein Schnellschuss.
Man hätte, glaube ich, um einen coolen politischen oder wie auch immer Afrika-Song zu machen, hätte man wahrscheinlich also sehr viel Wochen Arbeit investieren müssen, sich einen Kopf machen müssen, sich treffen müssen, ganz viel und alle sind auf irgendwelchen Baustellen. Ich bin auch ganz deiner Meinung, dass man letztendlich, wäre das natürlich ein Hammer gewesen, dann hätte man einen Applaus gekriegt und nicht so viel Gegenwind, wenn man das gemacht hätte, aber trotzdem... ja, weiß ich nicht. Dachte ich einfach nur so, Mann...
Und Nackt ja, im aber, Wind war auch nicht geil. Da kennst du noch Nackt im Wind von 85 mit Udo Lindenberg, Westernhagen. Das war auch eine grauenhafte Nummer. Nackt im Wind, ja. der tobt und wütet.
Ja. Ja, aber weißt du,
katastrophaler Song gewesen.
Ich finde, die Frage, über die ich am meisten nachgedacht habe, auch nachdem wir telefoniert haben, ist, ob es denn überhaupt nicht mehr möglich ist, in Zukunft irgendwie irgendwelche Sachen zu machen, die Leuten helfen. Und ich glaube eben, dass es nicht so ist. Ich glaube einfach, dass man natürlich das hinbekommt und dass man natürlich arbeiten kann und Dinge verändern kann. Und ich glaube, dass die guten Künstler auch deswegen zum Beispiel Künstler geworden sind. Nicht nur um der Selbstverwirklichung willen, sondern weil sie, und wenn es nur Sachen sind, die in ihrem persönlichen Umfeld, also keine Ahnung, halt die Fresse kriegt ein Kind von Olli Schulz, ist ja auch auf eine Art politisch. So, und ist ja auch eine, ist ja, ja komm, ist doch schon
ja,
so.
Also ich habe irgendwie in den letzten Jahren auf den Platten, wo ich beteiligt war, auch versucht, das eine oder andere wenigstens im Subtext ja mit unterzubringen.
Genau.
Das insofern ist mir schon klar, dass das auch anders geht, aber darum ging es bei der Aktion nicht. Das ist wie mit der Büchse in der Fußgänger Zone stehen mit einem uncoolen Shirt an. Also so ein bisschen, weißt du, so habe ich das gesehen. Und klar, das kann man einfach mal machen. Und das war dann so mit Ansage, okay, jetzt werden ein paar Leute drauf rumgehackt und zack, wird krass drauf rumgehackt. Und dann dachte ich so, wie öde. Also ich fand's einfach...
Aber Pierre, rumgehackt ja. wird immer. Ich habe mal eine Aktion gemacht auf meiner Internetseite, auch so spendet, also diese Aktion kennst du wahrscheinlich auch, spendet ja. Jacken für Obdachlose ja. und so. Und sofort, wenn du dich für irgendwas positionierst und für irgendwas ja. dich hinstellst, kommen 1000 Leute von allen Seiten und sagen, ja, aber nicht nur die Obdachlosen, auch die Kinder brauchen das oder die Krebskranken oder die. Und sobald du irgendwas machst, kommt immer irgendjemand und macht das mies. Das ist das Problem. Und da habe ich für mich entschieden zum Beispiel, dass ich lieber im Stillen tatsächlich was spende von dem Geld, was ich habe und denke, das ist so mein Teil, den ich bringen kann. Ansonsten versuche ich als Musiker oder Künstler Leute zu unterhalten, meinen Kram zu machen, aber
das so zu trennen.
Das zu
genau,
trennen,
das
genau.
Das ist eigentlich auch meine Philosophie so gewesen. In letzter Zeit mache ich politisch eher, habe ich das Gefühl, nee, gerade so Musiker, die sich schnell immer auf diese Coolness-Insel zurückziehen, ja. weil sie davon ja auch so ein bisschen leben, ne, als Künstler. Vielleicht ist einfach die Zeit für mich vorbei.
Aber du machst doch auch gerade voll viel. Du hast doch eine Musikschule eröffnet, glaube ich. Oder.
Gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt politisch.
Aber ich meine, du machst was Soziales oder so. Es muss ja nicht immer gleich ein politisches Statement sein, aber manchmal finde ich es nämlich
auch. Finde ich gerade auch, dass
ich finde es einfach
muss.
Gut, dass es was Soziales manchmal aber auch sein muss, so, ne? Und dass man irgendwas tun kann. Wie, machst du diese Schule schon? Ist sie schon eröffnet? Ich habe da nicht
genau. Die gibt es seit September jetzt.
Alles klar. Also ich finde, man sollte sich auch nie so zu, ich weiß nicht mal nicht, ich habe immer Angst davor, mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ob ich überhaupt.
Weil man auch nicht genug weiß.
Man nicht
immer,
genau. Ja.
Ich glaube aber, das Ding ist heutzutage, dass keiner mehr weiß. Also das Gefühl habe ich ja auch, ja. wenn du mit mal so Politikern sprichst oder mit so Leuten, die eigentlich wissen müssten, eigentlich sind es dann doch oft Meinungen, zu denen es immer eine Gegenmeinung gibt.
Klar.
Eine Untersuchung, wo es die Gegenuntersuchung gibt, die Statistik, wo es die Gegenstatistik gibt. Und letztendlich sollte man, finde ich, dann mit dem Menschenverstand so soweit man ihn beisammen hat, rangehen und sagen, okay, aber das ist jetzt einfach mal meine Meinung und die sage ich jetzt.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass jeder immer denkt, er muss sich dann positionieren. Und genauso war das jetzt mit dieser Til Schweiger-Aktion. Til Schweiger hat was über Sebastian Edati gesagt und der Rolling Stone hat gleich darüber dann wieder einen Witz gemacht über Til Schweiger. Und jeder positioniert sich über das, was der Nächste sagt.
Aber da muss ich jetzt mal quasi der Medienzyniker, dessen Rolle das ja offensichtlich hier jetzt meine ist, muss aber auch sagen, wenn Til Schweiger 1,7 Millionen Facebook-Freunde hat und dann kommt noch Jan Like, das ist quasi der Til Schweiger des kleinen Mannes, ein Berlin-Tag- und Nachtschauspieler, der das Ganze, was Til Schweiger gesagt hat, noch ein bisschen volkstümlicher ausdrückt und dann da so Begriffe fallen wie steinigen oder sowas, dann werden irgendwelche Kräfte geweckt und Kräfte angefeuert, die ich auch nicht quasi da haben möchte, wo Macht ist so. Weil das einfach nicht geht, dass Leute ihr moralisches Empfinden gleichsetzen mit Recht und Unrecht. Dann ist der nächste Schritt, dass du wirklich Leute gefesselt vom Haus schmeißt, weil die irgendwie was angestellt haben,
das ist
was der Gesellschaft nicht passt, weißt du?
Das stimmt, also da hast du vollkommen recht, aber das ist ja auch ein bisschen eine andere Baustelle. Ich finde, das ist so, sich über Kinderschänder so herziehen in der Öffentlichkeit, ist so, wie sagt man, Applaus einfordern. So, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so, okay, klar,
dann sind populistische Ansage, wo
das
man dann...
Das alle doof, das ist überhaupt nicht okay.
Ja klar, aber weißt du, vor Weihnachten zu sagen, wir müssen den Menschen in Afrika helfen, ist halt leider, der löst die gleichen Dinger in mir aus.
Ja, bloß das, Til Schweiger, glaube ich, damit nicht Geld gesammelt hat für einen Kinderschutzbund, sondern das mehr als Promo für sich nutzt. Ja. Zumindest ist so der...
Du kommst rüber, ja. Ne? Ja.
Genau, ja.
Wir müssen schon wieder ein bisschen Musik machen. Sorry,
was ist scheiße mit der Musik? Da sind wir gerade drin.
Nervt das auch. Ey, voll die Diskussion heute, voll die inhaltsvolle Sendung heute.
Ja, aber ist doch auch mal nicht schlecht. Das ist mal nicht schlecht, dass wir mal ein bisschen Gehalt vorbeikommen,
um hier so ein bisschen Inhalt in den Sinn zu bringen. Hier ist sanft und sorgfältig.
So, aber ganz kurz, ich muss sagen, ich würde gerne in der nächsten Stunde mal darüber reden, was man denn tatsächlich machen kann, damit das funktioniert, weil ich bin ja auch auf der Suche nach irgendwas, um nicht nur.
Mensch, Jan, wir machen ein Konzept für so eine Politsendung.
Aber ich möchte viel lieber
von. Wir machen das jetzt gleich in der nächsten
Ich möchte
Stunde.
Lieber von Pierre wissen, wie man auf der Bühne nicht schwitzt. Das würde mich mehr interessieren. So, also wir machen ein bisschen Musik, dann sind wir wieder da, sanft und sorgfältig am Sonntag. Bis gleich.
Bis gleich. Es ist der 8. März. Es ist quasi fast Frühling und trotzdem schon sommerhafte Hitzetemperaturen im Studio von Sanft und Sorgfältig. Das ist die zweite Stunde. Olli Schulz ist da. Pierre Baigori ist da, a.k.a. Peter Fox. Ich bin auch da und wir haben jetzt gerade was?
Lass mal
das Heroin in der Tasche, bitte.
Nee, wir machen Käse-Schinken-Croissant. Willst du auch eins, Pierre? Ich habe noch eins drin. Ich habe extra eins mitgebracht.
Nee, danke.
Für zu Hause? Für später?
Nee, danke. Wirklich nicht.
Nee, ach komm, Olli, deine Aral-Käse-Croissants, die kannst du wirklich da über Nacht lagen, die da irgendwie eben neben dem Bockwurstköcher in der Aral
ist. Hey, willst du jetzt wirklich das Essen ablehnen, wo andere Leute hungern müssen? Willst du das Essen jetzt, du hier als sozialer Typ, was ist denn das für eine Aktion hier?
Nee, aber auf Käse-Schinken-Croissants stehe ich einfach wirklich
Bist du Makrobiot?
Vor allem, weil man weiß wirklich, Olli Schulz kauft seine Sachen bei Aral ein. Weil Olli ist ja Aral oder das Esso-Bistro. Moin Olli, schön, dass du wieder da bist.
Was das Beste ist, was ich ganz
eine
kurz
Hähnchentasche.
Bevor ihr gleich wieder über soziale Missstände irgendwie unterhaltet, ich kaufe jetzt im Internet ein. Internet, du musst nicht mehr im Supermarkt. Im Internet klickst du an, was du willst, Gott. Und dann kommen die zwei Tüten am nächsten Tag zu dir und du musst nicht mehr rausgehen. Ist das nicht geil?
So, ja, aber ist das wirklich geil, da können wir nicht hinein. Ich bin auch, Olli, ganz ehrlich, das Highlight meines Tages oder meiner Woche ist eigentlich mit den Kindern am Samstag einkaufen fahren. Da hast du schön mal 3 Stunden Ruhe, man kann ein bisschen bummeln.
Ja, ich schicke die Kinder einkaufen, also ich mache das dann.
Oh, das habe ich früher, das mache ich gar nicht erzählen, aber ich habe früher öfter mal den Auftrag bekommen von meinem Großvater, eine Flasche Alter Senado und eine Bilder am Sonntag zu kaufen an der Tankstelle. Wirklich, das waren noch die Zeiten, wo sich die Leute keine Gedanken darüber gemacht haben. Jan, hier hast du einen Heiermann, eine Flasche Alter Senator und ein Bild am Sonntag. Und dann haben
für meinen Opa auch
immer die Anweisung,
nicht, gekauft. Und
nicht
so.
Die Welt am Sonntag, sondern die Bild am Sonntag. Nicht die Welt am Sonntag. Das war sehr böse, weil ich einmal die Welt am Sonntag gekauft habe. Da war der Sonntag im Arsch bei meinem Opa.
Da gab es links und rechts, oder? Da hat er den Feuerhaken aus dem Kamin geholt.
Genau, aus dem alten Röhrenfernseher. So, wir sitzen hier zusammen und wir wollen nicht nur zurückschauen, sondern wir wollen auch nach vorne schauen, nee, weil natürlich ist das, nein, also zumindest, man kann ja jetzt hier kein Konzept schmieden, aber zumindest mal,
why not?
Also, naja, warum nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht? Also erstmal muss man sich darauf einigen, welcher karitative Zweck eigentlich am unterstützenswertesten ist. Und ich bin zurzeit so ein bisschen der Meinung, kann man ja sagen, Kinderkrebs und so ist eine schlimme Sache, Afrika auch, aber ich bin der Meinung, dass viel zu kurz Sozialarbeit kommt. Und dass ich glaube, dass viele Dinge, die so gerade so radikalisierungsmäßig und Sachen, die mich so beschäftigen und die mich fassungslos machen, dass Leute wirklich nach Syrien fahren, weil sie das geil finden, Leuten, die nicht ihrer Meinung sind, die Köpfe abzuschneiden mit so einem stumpfen Messer. Und ich der Meinung bin, dass das Einzige, was man daran, also wo man da früh ansetzen kann, Sozialarbeit ist. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Sozialarbeit mich von der Straße geholt hat, weil ich irgendwie letztlich mental immer noch auf der Straße bin.
Na, so soziale Einrichtungen sind grundsätzlich gut. Es hat ja nicht nur was mit Leuten, die nach Syrien oder auf einmal anfangen, eine religiöse Ideologie zu vertreten, sondern, glaube ich, generell Leute, die Angst haben vor Ausländern, Leute, die Angst haben generell vor irgendwas, weil sie wahrscheinlich nicht informiert sind oder weil sie aus, sage ich einfach mal, sozialen Schichten kommen, wo halt gerne mal vielleicht irgendwas gesagt wird und die das dann übernehmen von ihren Eltern, dass man die irgendwie ja durch einen sozialen Punkt, wo man sich treffen kann oder ähnliches, wo man irgendwie die Leute so ein bisschen, sag ich mal, wieder auf das, ja, so auf so.
Wart ihr Jugendfreizeitheimkunden? Ihr seid doch bestimmt, ihr seid auch quasi eigentlich mein Alter und ihr seid auch in der Zeit aufgewachsen.
Ich war in der Kirchengemeinde.
War ich auch früher.
Im Posaunenchor und so.
Und dann irgendwie so Freizeit, Hip-Hop und so, also so, dass man
Pfadfinder da abgehangen hat. Auch mal ausgecheckt, fand ich aber irgendwie nicht so cool.
Ich war dann noch im Haus der Jugend Stelling, da haben sie mir die Zähne eingeschlagen und den Tangoball geklaut damals, den Fußball. Da waren nämlich nur Asoziale. Meine Mutter, geh doch mal ins Haus der Jugend Stelling. Das ist schön. Da lernst du mal andere Freunde kennen. Zweite Mal da gewesen, Thorsten Wendt oder so, mir sofort in die Schnauze gehauen. Wirklich.
Wir hatten einen bei uns in der Straße, der hat mich immer angehalten mit meinem Fahrrad und meinen Kilometerstand auf dem Tacho kontrolliert.
Und warum? Damit du nicht zu weit wegfährst.
Das war einfach so seine Machtdemonstration. Er hat mich immer angehalten, halt mal an. Und dann musste ich so anhalten, hab einen ganz roten Kopf gekriegt, dann hat er meinen Tachostand kontrolliert. Irgendwas gesagt, wegen du Pfeife oder Pumucke, irgendwie auf meine roten Haare irgendein Spruch. Und dann durfte ich weiterfahren. Das war so die Erniedrigung.
Aber warum das?
Also hast du auch welche als Kind, vor dem man richtig Angst hatte?
So vor dem hatte ich auf jeden Fall dolle Angst. Der hat mich nie gehauen, aber ich dachte mir, er macht es gleich, wenn der Tachostand nicht stimmt.
Ich hatte einen, der hat mich immer gehauen. Tatsächlich.
Also Kilometerstand, meine ich natürlich.
Ja. Aber hattest du einen Tacho am Fahrrad?
Ja, klar.
Geil. Du hattest auch einen Rückspiegel? Also so ein Spiegel am Lenker.
Mensch, Olli, das ist ja was völlig anderes, Mann.
Weißt du, was ich meine? So ein Spiegel?
Analog-Tacho oder Digital-Tacho?
Nee, ich hatte so einen, der war irgendwie verbunden mit der Narbe und dann, klar, wenn man dann so gerollt ist, hat der klick-klick langsam die 100 Meter gezählt und irgendwie die Kilometer und den hat er halt immer abgecheckt.
Ach, voll süß, voll geil.
Mhm. Ich fand's nicht so geil damals, aber.
Aber hatte nicht jeder irgendwie sowas, so einen Ort, wo man als Jugendlicher war, wo es immer auch zwei Leute gab, vor denen man Angst hatte, weil man wusste, sie haben irgendwie Butterfly-Messer. Ja, genau, Schule sowieso. Ja, aber ich war bei uns im Freizeit-Alt-Aumut, hatte ich Schlagzeugunterricht mit Wolle, mein Schlagzeuglehrer. Einmal die Woche und dann musste man sich erst durch den Hip-Hop-Raum durcharbeiten und den Breakdance-Raum, wo dann die ganzen Leute bei uns aus der Gronadüne, Bremen-Nord, das ist unser, ich sag mal, der Ort, wo die Menschen verwahrt werden, die ja mit so B-Scheinen Wohnung bezogen haben, was ja auch, also eigentlich intakte, gesunde Großfamilien aus dem arabischen Raum und die haben dann aber auch Hip-Hop ausprobiert und da musste man immer durch und eigentlich hat man jede Woche irgendwie Angst gehabt, zum Schlagzeugunterricht zu gehen, weil man wusste, man muss durch den Hip-Hop-Raum durch. Mhm. Und jeder hat doch irgendwie sowas erfahren und dann gab es immer den gütigen Sozialarbeiter, in meinem Fall eben Wolle oder den Leiter des Freizeitheims und so, die immer gesagt haben, hey, hört auf euch zu prügeln und wenn, dann macht das nicht hier auf dem Gelände.
Passt ihn bitte draußen ab.
Mhm. Ja, die haben dann draußen gewartet, haben die auch wirklich. Kann ich auch noch, wenn draußen welche auf dich gewartet haben und du musstest dann irgendwie raus, das ist so ein Schiss.
Und du meinst, wenn es mehr Sozialarbeiter gegeben hätte, dann wäre dir das alles nicht passiert.
Weil ich hab jetzt zum Beispiel über diese komischen Charlie Hebdo-Typen nachgedacht. Ich hab halt gedacht, das sind doch Typen, die sind in Frankreich geboren, bis auf der Schwarze, der den jüdischen Supermarkt überfallen hat, der kommt, glaube ich, aus Mali, aber auch sein Leben lang in Frankreich gelebt. Und wenn es irgendwie sowas gäbe, wie, ja, eine so engagierte Sozialarbeit, die einfach dahin gehen, und wenn das, weißt du, ist halt, da wird dann so rumgeschmissen mit so uncoolen Begriffen wie Streetworker oder Leute, die aus demselben Kulturkreis kommen und Sozialarbeiter sind, aber die sich in den Familien auskennen. Oder auch nur engagierte Polizisten, weißt du? Das wird ja auch oft unterschätzt, dass Polizisten, also gute Polizisten wissen, die sind ja quasi gute Bekannte mit den Leuten, die sie mehrmals in der Woche einsperren und die wissen halt, welche Familien problematisch sind. Und wenn du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, dass es da Probleme in der Familie gibt, die Leute fühlen sich halt ausgeschlossen und dann fangen die an, mit einer Pumpgun durch die Gegend zu laufen und in der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, irgendwelche Leute umzunieten. Und das kann doch, was anderes kann man denn machen, als Sozialarbeit zu verbessern?
Also, ich meine, das ist jetzt wirklich ein krasses Thema, was wir hier anfangen, aber grundsätzlich würde ich erstens sagen, ist jetzt ganz abgeschmackter Spruch, ne? So think global, act local. Also letztendlich kann man immer was Gutes irgendwo machen, egal ob Sozialarbeit, alte Leute im Park besuchen, Migrantenkindern Vorlesestunden geben, was auch immer. Du kannst eigentlich wirklich alles machen. Ansonsten würde ich sagen, dass das Grundübel der Welt jetzt gar nicht nur oder eigentlich in meinen Augen die ungleiche Verteilung der Macht durch das Kapital, was halt irgendwie 1% der Weltbevölkerung haben, irgendwie 60% der Kohle, da müsste man eigentlich ansetzen und dann würde das über die Jahrhunderte wahrscheinlich immer weiter runtergereicht werden, bis es eben diese Zustände nicht mehr gibt, dass jemand mit einer Pumpgun rumrennt. Also
ja, aber eigentlich das ist natürlich so sehr, sehr theoretisch, aber wenn man jetzt mal ganz guckt,
was man praktisch
machen kann.
Ja. Aber das ist praktisch, weil das Problem ist, dass die Linken das ist gerade so mein Thema, sorry, dass ich dich unterbreche, ich rede mich jetzt in Rage.
Mach mal.
Dass irgendwie auch so wieder so eine Frage von, es ist nicht lässig, es ist nicht cool, ja. Eigentlich dadurch, dass die DDR oder der ganze Sozialismus untergegangen ist, das nicht mehr, damit ist das Thema erledigt, darüber wird nicht mehr geredet, dass das nicht vielleicht doch von der Grundidee her eigentlich besser war, ja. Weil hat ja nicht funktioniert. Hat halt wegen der Machteliten, die sich gebildet haben und so, auch wieder nicht funktioniert. Aber letztendlich von der Idee her finde ich es halt so ein bisschen schade, dass das so die Linken besetzen, die sind die einzigen, die in der Talkshow sitzen und sagen, ey, das ist alles falsch verteilt, Finanztransaktionssteuer, warum kommt die nicht, warum ist der Spitzensteuer?
Also ja, weil es total abstrakt ist, weil es eine Sache ist.
Das ist das Problem. Das ist einfach mal das Problem. Das Problem ist, dass der Kapitalismus die ganze Welt in den Ruin treibt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Kosten ganz vieler für wenige, ja genau. Und keiner außer so den linken Spinnern in Anführungszeichen traut sich das noch zu sagen, der westlichen Welt, weil man hört auf zu nerven.
Ja, aber
genau so ist es ja auch. Du wirst sofort als schlechter Weltverbesserer dargestellt und das ist wirklich so, dass alle nur noch danach streben, irgendwie ein kapitalistisches Grundhaben zu haben.
Und die SPD ist inzwischen auch nur noch so ein Steigbügelhalter
jetzt kommen wir echt in so eine ganz pragmatisch, was man ändern kann. Auf der anderen Seite stecken wir unsere fucking Kinder in irgendwelche Privatkindergärten.
Ich nicht.
Und wenn man,
ich auch nicht.
Ja, aber, ja genau, ich nämlich auch nicht. Und ich finde, anfangen sollte man zum Beispiel mit sowas. Und ich hasse das, in Köln ist es so, dass die ganzen Kinder reicherer Eltern, die Anwaltskinder, werden auf irgendwelche komischen Lyzeum-Schulen geschickt, Mädchenschule mit katholischem Background, in katholischer Trägerschaft. Was übrigens bedeutet, dass in der Schule mit katholischer, also in der bekennender Schule, in der Bekenntnisschule, da wird ausgewählt nach Glauben. Und kannst du dir vorstellen, dass in den ganzen Stadtteilen, also zum Beispiel in Köln-Ehrenfeld, da wo unser Studio ist, gibt es irgendwie 5 oder 6 Schulen und Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, dass auch nur ein einziges Kind mit muslimischem Background ist in einem Stadtteil, der komplett wie Neukölln oder Kreuzberg zu 80% aus Leuten mit Migrationshintergrund besteht. Und die schaffen sich ihre kleinen fucking Bildungsinseln, in denen sie unter sich bleiben.
Genau.
Und keiner steckt seine Kinder in...
Aber lass uns anfangen, wir sind doch die Gutverdienenden. Lass uns eine Petition unterschreiben, dass wir finden, der Spitzensteuersatz ist viel zu niedrig. Lass uns irgendwie mehr... Wir sind dafür, wir sollten mehr bezahlen. Das muss umverteilt werden. Wir fangen jetzt mal damit an.
Ich bezahle ohne Ende. Also,
ja, ganz kurz, eine Sache.
Wir müssen leider wirklich noch mal kurz unterbrechen und machen dann aber auch gleich weiter. Hier ist ein bisschen Musik, mal kurz zum Runterkommen hier. Ich muss hier meine beiden Heißsporne mal ein bisschen runterkochen, dann machen wir gleich weiter. Hier ist Sanft und Sorgfältig mit Bömi Böhmermann und Olli Schulz und unserem Gast heute Pierre Baigori. Habe ich richtig ausgesprochen?
Sahne.
Sahnemäßig. Wir sind hier gerade mitten in der Diskussion, wie kann man diese Welt besser machen? Jetzt können wir nicht zu global denken, sondern es ging ja mehr so um kleine, es geht ja um, was kann der Einzelne machen und was genau muss man eigentlich mal checken im Leben, um zu merken, was falsch läuft. Jan, ich will nur eine Einführung machen, damit ihr jetzt wieder reden könnt, damit die Leute wissen, ich bin noch nicht eingeschlafen. Und eine Sache vorher, ich habe mal einen Vorschlag zu machen, ne? Was diese ganzen Spendenaktionen angeht, so, ne? Mhm. Ich finde, alle Spenden, alle Kohle geht erstmal an mich. Und ich überlege dann, wer gerade was braucht. Also wer gerade wie was braucht.
Olli.
Nee? Okay.
Nee, das ist nicht keine so gute Idee, weil ich weiß, dass dann herrscht hinterher wieder wie früher
Aral-Croissants.
Ja, wie früher, als man die Abikasse verwaltet hat. Sag mal, Olli, wo ist eigentlich das Geld hin? Ja, wieso? Ich habe keine Quittung ausgestellt, dann ist das Geld auf einmal wieder weg. Ich weiß genau, wie sowas läuft, wenn man dann einem das Geld anvertraut. Ich sitze hier die ganze Zeit und was mich wirklich seit Jahren umtreibt, also seit ich Kinder habe und seit die Kinder in irgendwelchen Bildungseinrichtungen hängen und seit man mitbekommt, dass die ganzen Leute aus dem Mediengeschäft und aus dem ganzen Kunstgeschäft, diese ganzen Salonlinken, wie man so in den 70er Jahren gesagt hat, ne? Genau, und dass sie dann anfangen, dann doch ihre Kinder in die Be Smart Academy zu stecken, da irgendwie in der Torstraße in Berlin, und die Kinder dann zu so kleinen Manager-Kids macht, einfach weil sie merken, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ich finde tatsächlich, das kostet megamäßig viel Überwindung, wenn man seine Kinder erstmal überhaupt abgibt. Also erstmal, dass man die Kinder nicht zu Hause großzieht, das geht jedem wahrscheinlich so, der Kinder hat, das hat keiner gerne, die Kinder
gerne ich auch. Ich gebe die auch.
Ja, naja, aber die ersten Wochen sind schon schwierig, und ihr blöden Wichser. Da fange ich mich jetzt einmal an und fange einmal an, nicht zynisch zu reden. Und ihr macht euch über mich lustig, ne?
Nein, das war, ich habe genau gehört. Die erste Woche klang so, als wenn du direkt nach der Geburt abgibst, das Kind.
Das sollte doch ein Witz sein, oder? Deswegen haben wir gelacht.
Das sollte kein Witz sein.
Dann hast du
dich
falsch ausgedrückt. Ich dachte, mit ersten Wochen direkt nach der Geburt ab hier. Nein, kaum krabbeln, direkt in die Einkaufsstraße, das Kind.
Nein,
nur
aber
mach hin.
Wenn die Kinder jetzt, keine Ahnung, drei sind, und wenn man die in den Kindergarten bringt, dann gibt's ja so eine Art Eingewöhnung, die ja meistens für die Kinder nicht so schlimm ist, aber für die Erwachsenen schlimm, weil die Kinder einfach 2,5 Jahre zu Hause rumgehangen haben oder auch nur ein Jahr, und dann muss man die abgeben, so. Und das fällt einem natürlich nicht leichter, wenn man in einer städtischen Kita ist. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in Berlin ist, aber in Köln ist es so, städtische Kindergärten sind halt die beschissensten Kindergärten. Da wirst du zugeteilt, wenn du dich nicht gekümmert hast und in einen anderen Kindergarten kommst. Aber der Vorteil ist, dein Kind ist mit allen Kindern, die in dem Stadtteil halt so leben, zusammen. Und zwar auch mit den Kindern aus dem Blocks. Und ich weiß nicht, woher ihr kommt, aber ich bin halt auch ein Kind aus dem Block. Und ich hätte es auch ganz toll gefunden früher, wenn du mit irgendwelchen Anwaltskindern im Kindergarten bist. Mhm. Bist du aber nicht gewesen, weil die waren halt damals schon in irgendwelchen katholischen Kindergärten, wo die zwar am Anfang so alibimäßig gebetet haben, aber ansonsten haben die Kinder da nur hingesteckt, weil das Essen gut war, die einen geileren Betreuungsschlüssel hatten. Und weil die Kinder da bis 17 Uhr betreut wurden und die Eltern arbeiten konnten. Das ist im städtischen Kindergarten halt auch nicht so. Und das meine ich mit Sozialarbeit und sich quasi an der Basis kümmern. Warum gibt es nicht sowas wie eine vernünftige Ganztagsbetreuung, die von der Stadt organisiert ist,
wird
und
aber, verdammt nochmal alle Kinder rein müssen? Das ist in Berlin ein ganz großes Konzept seit Jahren. Ne? Das sind alles nur noch Ganztagsschulen, die bis 16 Uhr gehen, ob du möchtest oder nicht. Und der Gedanke dahinter ist ja ursprünglich schon gewesen, dass eigentlich die sozial Schwacheren davon profitieren, weil sie eben nicht zu Hause vor der Glotze sitzen und Pizza essen, sondern wenigstens bis 16 Uhr zusammen Hausaufgaben machen, vernünftiges Essen in der Kantine kriegen, was natürlich dann auch in der Hälfte der Fälle nicht stimmt. Aber das ist ja schon so die Grundidee, die zumindest in Berlin auch durchaus umgesetzt wird. Was natürlich wieder auf Kosten der, wo natürlich die ganzen Bildungsbürger und ehrlich gesagt auch mit Recht sagen, ja, aber leider sind die ein bisschen leistungsstärker sind oder schneller in der Schule wären, werden dadurch gebremst, was einfach auch ein Fakt ist. Da sieht man wieder, es ist irre schwierig, das perfekte System zu finden. Ich finde aber auch gut, dass es zumindest probiert wird.
Ich weiß auch nicht genau, ob wir jetzt mit dieser Thematik jetzt gerade, ob es jetzt nicht gerade um Kindererziehung geht. Und
ja,
wirklich,
aber da fängt es natürlich immer an,
na klar, logisch so. Ne?
Ja, das aber, kann man halt, jeder für sich kann man das einstellen und individuell ändern und da was für machen, weil es so einfach ist. Und weil es quasi natürlich was ist, was die Zukunft beeinflusst, wie man mit seinen Kindern umgeht und wo man die Kinder betreuen lässt und was man den Kindern mitgibt. Weißt du, wir sind in der Generation, wo es Management-Seminare gibt, wo man Social Hopping lernt, also mit Leuten kommunizieren, die nicht aus seiner sozialen Schicht kommen, aus der man selber kommt. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir denke, wenn das so weitergeht, dann hast du eine totale Aufteilung von Leuten, die gut ausgebildet und reich sind und dem Pöbel,
genau,
dem Westlichen.
Genau, aber das ist ja auch so ein Fakt, ne, dass sich die guten Schichten selbst reproduzieren, ne, indem sie ihre Kinder immer letztendlich in demselben Umfeld aufwachsen lassen, wie sie selber schon, also was sie sich selber leisten konnten, und die anderen halt in die Röhre gucken. Also insofern, das ist ja so ein alter Hut eigentlich fast schon. Und letztendlich ist deswegen dieses Thema mit der allgemeinen Umverteilung oder halt so, dass man einfach mal doch zugibt, dass vielleicht dieser Kapitalismus mit dem System, wo halt Reich und Arm immer letztendlich getrennt bleiben werden, auch wenn es tendenziell eine klein bisschen wachsende Mittelschicht gibt, eigentlich das falsche System ist. Wenn man denn denkt, alle sind gleich oder sollten irgendwie gleiche Chancen haben, wenn man davon ausgeht, das ist ja auch schon mal eine Streitfrage natürlich, aber ich gehe halt davon aus, und dann musste man eigentlich wenigstens darüber auch laut nachdenken können, ey, eigentlich ist es doch kacke mit dem System.
Ist halt so wahnsinnig abschreckend, ne?
Es gibt wahnsinnig viele.
Das ist einfach, ja klar, aber nur weil es abschreckend ist und gerade nicht hip.
Die Frage ist einfach, ob man wirklich warten muss, bis der Kapitalismus irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht ist und wirklich zu einem Zusammenbruch kommt, ne?
Bestimmt,
ja,
garantiert.
Da wird garantiert passieren.
Das
sagen auch alle Sozialforscher, die sich ein bisschen...
Alle beschweren sich über die Flüchtlinge. Warum kommen die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge kommen, weil letztendlich die erste Welt auf Kosten der dritten auch... Klar gibt's da Diktatoren, die die Kohle auch noch selbst irgendwie um die Ecke bringen. Ja, ist ja klar, aber letztendlich trotzdem haben die Kolonialmächte die Länder mehr oder weniger ausgelaugt und auch unter anderem darauf beruht der Reichtum Europas und so weiter, ne? Und die und jetzt ist es nun mal so, wie die Welt ist, und man dreht so an so Mini-Stellschrauben, aber eigentlich grundsätzlich ist alles krass im Ungleichgewicht.
Absolut. Weißt du denn, was mit dem Geld passiert ist, oder hast du dich informiert, was mit dem Geld, mit den Einnahmen von dem Charity-Projekt Live Aid passiert ist?
Ja. Gibt es da? Gibt's eine Liste im Internet, kann man gucken, where the money went oder so heißt es. Und das ist ziemlich transparent aufgelistet. In 100.000 Pfund Schritten da an Oxfam ging das, an Ärzte für sowieso ging das. Ja.
Und hat es was gebracht, ja? Also das ist die Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe komischerweise nichts mehr. Das war eine relativ schnelle Aktion. Ich habe diesen Song gemacht, der kam raus. Entweder haben sich Leute haben sich darüber positioniert, auch viele Musiker. Entweder, oh no way, scheiße, oder hey, come on, ihr Miesmacher. Das war ja dann so ganz schnell so. Und dann war es aber auch wieder verpufft alles so. Und dann kam nie wieder eine Nachricht, beziehungsweise man konnte sich nie wieder darüber informieren.
Alle haben sich ein bisschen geschämt. Nee, ist jetzt auch ein bisschen polemisch, aber natürlich, es wurde einfach krass draufgehauen. Ey, wie uncool. Und dann haben natürlich auch so manche Leute gedacht, okay, lass uns nicht mehr drüber reden, weil irgendwie, ich glaube, es ist auch nicht so mega interessant. Letztendlich ist doch,
ich finde schon, dass es interessant ist,
egal ob das die Fernsehlotterie ist oder wer auch immer Geld sammelt, dass das Geld von irgendwelchen Leuten leicht beobachtet, betreut, irgendwo auch ankommt und natürlich verschwindet was in der Organisation, in der Bürokratie und vielleicht steckt sich auch irgendwer in den Zielland das in die eigene Tasche, aber sagen wir mal, 70% kommen dann halt an. Davon gehe ich jetzt einfach erstmal aus.
Ja. Meine Damen und Herren, sanft und sorgfältig heute mit der großen politischen Sonntagsausgabe. Am Freitag hat der Bundestag die Frauenquote beschlossen. 30% in Aufsichtsräten müssen in Zukunft, ich glaube,
gehen. 2016 Frauen gehen, sein. Gehen.
Müssen gehen und der Rest muss Frauen sein. Darüber werden wir vielleicht gleich auch reden, vielleicht aber auch nicht. Bleiben Sie dran, es ist auf jeden Fall heute ist Musik in der Sendung.
Hey,
aber
nur Pierre, ganz wenig. Ich wünsche dir nochmal einen Song. Du bist doch hier.
Was Entspannendes.
AC/DC.
Ja, aber nicht.
Ride on.
Ride on ist ein schöner, entspannter Song von der Dirty Deeds Done Dirt Cheap, einzige Ballade mit Bon Scott.
Nee, es gibt noch Night Prowler.
Ja, ist aber keine Ballade. Von der Highway to Hell, das ist so ein Grower.
Oh, okay. Get a room.
Oh, nee, weißt du, was ich gern? Egal, später. Komm, mach hier, AC/DC, Ride on. Jan, eins kann ich euch beiden jetzt schon mal sagen. Wir diskutieren hier so völlig wir haben uns nicht gut vorbereitet. Also ich wusste wirklich nicht viel von diesem ganzen Aufriss, den Jan heute hier macht. Und es wird ganz viele Leute geben, die sich natürlich auch darüber wieder positionieren, was wir sagen, und sagen, die reden doch Quatsch oder der redet Quatsch und der hat keine Ahnung. Aber das wird ja immer passieren und man muss immer irgendwie sein Maul auf alle Fälle aufreißen, finde ich, wenn man eine Meinung vertreten will, und man muss darüber diskutieren. Und die meisten Leute reagieren nur noch, und das ist halt das große Problem. Sie reagieren auf irgendwas, was irgendjemand gemacht hat. Deswegen finde ich das grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut, dass du dich überhaupt hierhin heute setzt und mit Jan darüber diskutierst. Ich höre gerne weiter zu. Ich weiß jetzt gar nicht, an welchem Punkt wir angelangt sind, Jan. Ihr müsst das nochmal weiterführen.
Ja, wir müssen das, glaube ich, gar nicht so sehr vertiefen, weil das wird am Ende dann natürlich so eine generelle große Debatte. Aber allein die Tatsache, dass Pierre angerufen hat, ne? Also ich habe ihm ja auch damals schon am Telefon gesagt.
Wie bist du an die Nummer von Böhmi gekommen?
Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ach nee, ich glaube, ich habe ihm die einfach gegeben. Ich habe dich, glaube ich, angerufen. Du hast die Nummer bei meiner Agentin hinterlegt.
Das ging übers Management, ganz klassisch, genau. Standardmäßig, limousinenmäßig.
Genau. Aber allein die Tatsache, weißt du, weil natürlich kann man dann sagen, man kann den Muskel zumachen, aber ich habe ja dann auch, habt ihr auch gesagt, dass es natürlich auch Gründe gibt, warum ich so eine Nummer mache, und das ist genauso wie du dann mit so einer 55-prozentigen Überzeugung an so einer Aktion mitmachst, ich auch mit einer 55-prozentigen Überzeugung eben dagegen ein Stück mache, und natürlich 45% in mir sagen, natürlich gibt's einen großen Grund dafür und viele gute Gründe, sowas zu machen, und natürlich kann ich die Motive nachvollziehen. Ich bin ja irgendwie auch kein Fascho, sondern das gibt einfach, ich sag mal, andere Sichtweisen, was solche Dinge angeht. Aber generell merkt man natürlich schon an dieser ganzen letzten dreiviertel Stunde jetzt fast, dass natürlich offensichtlich ein großer Bedarf da ist, irgendwelche Dinge, als Künstler irgendwelche Dinge anzuschieben, irgendwelche Dinge zu ändern, und natürlich auch ein großer Bedarf, wirklich was zu ändern und ganz grundlegend Dinge zu ändern.
Eine Sache würde ich Pierre nämlich auch gerne nochmal fragen. Ey, dein Album, das ist ja auch schon wieder 5-6 Jahre her, Stadtaffe, das war das letzte, glaube ich, 2008, 2009 ist es rausgekommen?
2008.
Und es war so ein mega Erfolgen. Das war so das letzte. Seitdem ist kein Album mehr rausgekommen, was wirklich so dermaßen so ein monumentales großes Album, wirklich, was so, finde ich wirklich, über das, wo sich alle drauf einigen konnten. Und ich habe damals in Kreuzberg gelebt und habe dich öfter gesehen. Und das muss auch so krass gewesen sein, weil ich kann mich an einem Tag erinnern, es war im Sommer, du bist ein Stück vor mir gegangen und dann sind echt so Kinder hinter dir hergelaufen. Da ist Peter Fox, da ist Peter Fox. Und du sahst mega genervt auch aus, so an dem Tag. Es war so, glaube ich, wo so, also weil ich, vielleicht hast du auch gerade dein Kind abgeholt, so, also keine Ahnung, was auf irgendeinem irgendwie und bist du so längst auf und dann sind so Leute von überall haben dich so gesehen und es war so in Kreuzberg irgend so ein Sommertag, keine Ahnung, es hat es wahrscheinlich viele Tage gehabt und jetzt ist die Frage natürlich, wenn man auf einmal so populär wird, fühlt man sich dann auch unter Druck gesetzt, dass man auf einmal denkt, jetzt hat man so eine Größe erreicht als Künstler, ob man nun wollte oder nicht, dass man sich einfach berufen fühlt oder auf einmal denkt, jetzt musst du auch anfangen, Standpunkte zu setzen und dich politisch zu aktivieren. Ist das dadurch automatisch auch so ein bisschen gekommen, dass es dir manchmal, dass du denkst, so, jetzt muss ich mich auch für irgendwas bekennen? Mhm. Ist das so ein Automatismus, der dann gleich einsetzt?
Also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Punkt. Es sind zwei Sachen. Einerseits steckt das eh so ein bisschen, glaube ich, in mir drin, dass ich irgendwie manchmal gerne mein Maul aufmache und auch gerne auch so ein bisschen wie bei Jan vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, alle sind jetzt so, okay, dann sage ich einfach mal das andere auch.
Das ist ein natürlicher Reflex
auch. Und ich glaube, das war auch für unsere Band oder für so diese Sachen auch immer cool, dass man auch immer geguckt hat, okay, wie machen es alle andere? Okay, ich probiere es mal anders. Ja. So. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man dann auf einmal so viel Geld verdient, hat man auch natürlich Zeit. Ja. Und ich glaube, das ist auch so. Also das ist auch so ein Punkt, der wo ich am Anfang mal dachte, ey Gott, das ist mir auch so peinlich, weil warum habe ich das verdient? Wieso verdient die Kindergärtnerin, wo ich mein Kind hingebe,
arbeitet viel härter vielleicht oder sonst
Euro, ja, und ich stehe auf der Bühne, lass mich feiern und dann ist dachte ich aber auch immer, nee, du musst es aber mach doch was draus, wenn du schon die Zeit hast. Guck doch nicht in Yachtenkatalogen, sondern engagier dich. Mach was.
Eine Yacht hast du jetzt schon.
Nein, das kann ich mir natürlich nicht leisten. So geil ist es dann doch nicht gelaufen. Aber es ist wirklich so gut gelaufen, dass ich natürlich die nächsten Jahre nicht arbeiten müsste. Mache ich natürlich trotzdem, weil ich auch weiß, weil auch ein Bedürfnis ist. So, aber
und deine biologische Uhr tickt, ne? Genau wie meine. Wir müssen jetzt weitermachen, ne?
Absolut, wir müssen weitermachen. Hey,
aber wo wir gerade dabei sind, da muss ich echt mal fragen, weil das 2008 ist jetzt sechs Jahre her. Hast du denn nicht, ich war damals bei deinem Konzert in der Lanxess Arena, also privat mit bezahlter Karte und so, und das war in Köln und das war wirklich rappelvoll, das war richtig voll und du hättest das ja theoretisch jahrelang weitermachen können. War das so eine bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, weil du das künstlerisch nicht möchtest oder weil du es erstmal nicht musstest und brauchst du auch so die Existenzangst im Nacken, um überhaupt wieder arbeiten zu können?
Nee, erstens war es so klar, von Anfang an verabredet mit den Jungs aus der Band,
Wir machen
mal eine Pause, jeder macht mal sowas für sich und dann machen wir weiter. Also da stand ich erstmal sowieso im Wort. Zweitens, genau das, was Olli meinte, fand ich es auch wirklich ein bisschen anstrengend, dann so plötzlich so doll im Mittelpunkt zu stehen. Das ist mir tendenziell halt unangenehm.
Das hat man aber voll gemerkt, finde ich, bei dir.
Wobei das mit Kindern ehrlich gesagt noch die geringste Übung ist. Also das finde ich eigentlich noch, kann auch sehr viel Spaß machen. Manchmal ist es auch anstrengend. Wenn es dann too much ist, aber eigentlich ist das ja noch cool. Aber so die ganzen Leute in der S-Bahn, weil ich fahre tatsächlich auch noch gerne Fahrrad und S-Bahn und dann, wenn man so angeguckt wird, die meisten sagen ja nichts, in Berlin sind ja alle selber auch ein Star und ist ja auch, das ist auch gut so.
Das ist das Gute in Berlin, dass jeder dabei ist, sich selbst zu verwirklichen. Was grundsätzlich wieder, um mal ganz kurz ein bisschen über Popkultur noch zu reden, was ich nämlich ganz interessant finde, warum ich nämlich auch so gesagt habe, warum es heutzutage nicht mehr so leicht ist, sich auf einen Künstler zu einigen, den alle abfeiern. Es gibt ja gar nicht mehr so Megastars. Ich glaube, jeder hat irgendwie durch diese YouTube-Generation die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen, will selber ein Projekt machen und findet auch nicht mehr so andere Sachen geil. Diese Schwärmerei vielleicht oder auch dieses Fanatische ist so ein bisschen weggegangen, oder? Ich finde, dass es heutzutage, man einigt sich so auf einen Künstler, aber wenn den zu viele gut finden, dann kommen auch wieder, das ist genauso wie bei einer politischen Meinung, gibt es zu viele Leute. Und das ist halt so ein bisschen diese Ich-Gesellschaft-Nummer, finde ich. Dass jeder denkt so, nee, den finden jetzt so viele geil, dann muss ich den Scheiße finden. So, ne?
So ein bisschen war das aber auch schon immer so, oder?
Ist ja klar, so ein bisschen ist das immer so gewesen. Ne? Aber vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden durch diese Möglichkeiten, die du jetzt hast.
Na, vor allem finde ich total abturnt, aber da bin ich vielleicht auch einfach so oldschool hier, wir 40-Jährigen, dass ich irgendwie so gar nicht wissen möchte, also wie der oder der zu Hause in der Badewanne sitzt und was er dann kocht und wen er einlädt und also wo ich immer so denke, ey, bei Led Zeppelin, das war auch einfach ein Riesengeheimnis und ja, die haben schwarze Magie im Spiel.
Und die nehmen vielleicht Drogen, hat man gehört. Und du wusstest sowas nicht. Und früher waren ja auch alle Informationen, die du hattest, nur über das Cover. Genau. Und heute gehst du bei Wikipedia, du weißt, wie viele Kinder der hat, du weißt, wie viele Skandale er hatte und vielleicht sogar die Schwanzlänge des Sängers der Band oder sonst was.
Hat seine positive Seite, ne? Alles sehr transparent. Wir gehen alle irgendwie aufs Klo und ist irgendwie auch cool. Aber auf der anderen Seite, was die so Stardom und
Musik, die Zauberei geht verloren.
Die Magic geht natürlich ein bisschen verloren.
Ja, bevor aber wir uns, gleich weiterreden,
was geht die Magic nicht verloren.
Wie Erfolg und Verantwortung Hand in Hand in Zukunft weitergehen wird. Machen wir nochmal ganz kurz Musik. Ich darf ich mir was wünschen?
Na klar, Jan.
Immer wenn ich emotional bin, weiß Olli, ne? There's a light that never goes out. Von den Smiths.
It's your energy, it's our music, it's the lifestyle we're living. It's about love, it's about peace, and it's about craziness.
Love, Peace and Craziness. Sanft und sorgfältig geht schon wieder zu Ende. Pierre, das ist so schade, das ist nämlich so erfrischend, dass du heute in der Sendung bist. Wollen wir beide gleich noch, wenn du mit Jan zu Ende gequatscht hast, noch zu Aral auf einen kleinen Kaffee und noch ein bisschen über Mucke reden?
Absolut, machen wir.
Eine Hähnchentasche.
So, ihr müsst jetzt aber auch, wenn ihr beide schon angebandelt habt heute, müsst ihr jetzt beide auch noch ein kleines Resümee irgendwie erschaffen. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit.
Genau, ja. Ich würde gerne auch noch die Frage zurückgeben, ganz ernsthaft, wie das jetzt so für bei Jan ist, weil... Also du bist jetzt jemand, ich kenne nicht so viele Leute, die so im Fernsehen in erster Linie aktiv sind, weil das stelle ich mir, das war für mich immer die Vorstellung, um Gottes Willen, ich war ja nie in so einer Talkshow oder so, mir hat es immer gereicht, bei TV Total dann mal aufzutreten mit der Band, weil das ist ja, bei dir stelle ich mir so vor, du kannst ja gar nicht zum Edeka und irgendwie einkaufen. Nee.
Ach Quatsch. Nee. Also der läuft doch um 0.40 Uhr, Mann, meinst du, den kennen die alle?
Naja, erstmal ist das Star und Tralala.
Nein, also erstmal ist das, das kriegen wenig Leute mit. Und ich weiß, ich verschwinde sowieso in dieser Kapuzenpulloverhaftigkeit meiner Generation. Mich erkennt halt auch keiner, also wirklich nicht. Ich habe ja einen Anzug an im Fernsehen und privat nie. Und deswegen ist es so eine Art Verkleidung, das funktioniert schon ganz gut. Aber ich glaube auch, das große Missverständnis oder der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass quasi der einzige Grund, warum ich überhaupt im Fernsehen bin, ist halt inhaltlich zu arbeiten. Also quasi das, was beim Musiker so on top dazukommt, also zu dem, dass du quasi good Vibrations in Studios und in Konzerten Konzertsälen verbreitest, nämlich dann irgendwie Charity zu machen. Das ist letztlich quasi Hauptbestandteil meiner eigentlichen Arbeit, aber nicht Charity, sondern quasi sich inhaltlich mit Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen ist zum einen da wahrscheinlich meine Kompassnadel so ein bisschen empfindlicher als die von anderen Leuten, weil es einfach immer mein Job ist. Also ich muss jede Woche eine Meinung oder eine Haltung oder irgendeinen Ansatz haben.
Was heißt, du willst das doch? Du hast so gekämpft für die Sendung im Hauptprogramm.
Guck mal, du machst deinen Job, du willst deinen Job gut machen, du willst eine gute Platte machen und ich will halt auch jede Woche eine gute Sendung
machst du
abliefern.
Auch, oder?
Dazu gehört dann eben, dass du
guckst
quasi
du die Sendung von Jan ab und zu, Pierre?
Jetzt scheißegal.
Also jetzt habe ich es mir auf jeden Fall auch mal angeguckt, diesem Clip.
Das ist immer alles immer schwankend, wie so ein Song. Eine Sendung ist gut, eine ist schlecht und einige sind erst im Nachhinein gut.
Ich finde es ein bisschen krass mit dem Dendemann in deiner Sendung, ehrlich gesagt.
Findest du krass? Wieso?
Weil er degradiert wird als Studiomusiker?
Ich weiß auch nicht, er wurde ja garantiert nicht in Ketten dazu gezwungen, sonst würde er es ja nicht machen. Er ist ja ein freier Mensch. Aber ich habe auf jeden Fall dachte ich so, klar, mein Ego wäre dazu auf jeden Fall zu groß. Mhm. Aber das ist ja jetzt eigentlich auch gar nicht der Punkt.
Nee, ich weiß aber
was. Ich kann genau nachvollziehen, was
vor allem,
was
wenn er dann manchmal so einen Witz noch machen soll oder muss.
Das heißt, das Ding ist, die Sendung ist halt nicht, die ist halt, also was diese ganzen Dialoge angeht, ist sie nicht geskriptet. Es gibt für Dende, ich sag mal, haben wir bewusst gefragt, weil wir wollten jemanden da quasi mit zusammenarbeiten, der ein Ego hat und nicht eine Abtuschband, also die quasi irgendwelche lauen Gags dann beklatscht, sondern jemanden, der sich die Rolle quasi erarbeitet, in Abgrenzung zu allem anderen. Und ich glaube, dass das funktionieren kann, aber nicht nach 4 Wochen, sondern das braucht einfach Zeit.
Hast du eins so früher gehört?
Wetten, ich bin im Bett ein Lettenlover. Also den Reim habe ich auf jeden Fall krass abgefeiert. Ansonsten war das nicht so
mein... War zu viel Lyrics für dich?
Nee, Deutschrap habe ich zu der Zeit einfach grundsätzlich nicht so abgefeiert. Ich muss aber sagen, gleich als Einschränkung, wir haben dann mit Seed mal in Wien ein Konzert gehabt, ganz am Anfang unserer Zeit so, wo Dendemann auch mit 1-2 aufgetreten ist. Und da war ich wahnsinnig beeindruckt, wie krass verständlich und ohne Punkt und Komma er alleine diese Show geschmissen hat und gerappt hat. Also er hat er wirklich alleine mit DJ ohne Backup-MC da
und
durchgezogen.
Und er hat die Texte raus.
Also das war auf jeden Fall, da war ich so, wow, ey, das ist nicht schlecht. Aber so jetzt auf Platte habe ich mir das damals nicht so angehört.
Ja.
Aber in seiner Band spielen auch 2 Leute, die auch in meiner Band, also
in der Peter Fox Band.
Nee, in der Peter Fox Live Band. Da war Edward, der Bassist.
Ach so, jo.
Genau, Edward, der Bassist.
Und Felix.
Fred. Fred der Keyboarder.
Mhm. Ach, guck mal einer an. Ja. Ja, das sind halt, die sind also alle super Typen, alle, allesamt. Und es ist halt, weißt du, wir haben halt gedacht, okay, wir brauchen Musik in der Sendung, es wäre gut, weil wir eh viel Musik machen. Und was machst du da so? Also entweder holst du da irgendwelche Studenten von der Uni und machst dann so eine, geföhnte Ponyband, oder du holst dir halt jemanden, der da quasi, ja, der versucht, sich das selbst zu erobern. Ja, der sich das selbst erobert. Und natürlich kann man dann sagen, oh Gott, warum macht er das? Auf der anderen Seite ist das aber auch, ich sag mal, ja, warum denn nicht?
Ich finde es auch ganz cool. Aber die Frage ist natürlich, wie das dann auch wieder. Das ist ja auch so eine Sache, wie man es dann so imagemäßig alles sieht. So, ne? Ob man sich zu schade dafür. Wenn ich jetzt
eine neue Fernsehsendung mache. Aber ganz kurz mal, jetzt sagt der Mann, der bei dem Band-Aid-Ding mitgemacht hat, ob das cool ist, dass Dennemann in einer Fernsehsendung mitmacht, wo er machen kann, was er will. Wo leben wir denn hier eigentlich? Gar nicht,
ob ich es cool finde. Ich habe mich nur, sagen wir so, ich finde es ein bisschen schade. Ego-mäßig. Dachte, dass er, warum spielt er nicht richtig mal einen Song oder so? Warum sieht, also, dass er so richtig mal 3 Minuten.
Ja, es geht ja nur 30 Minuten, die Sendung. Ja,
wahrscheinlich geht es nicht anders.
Ja, und natürlich haben wir dann auch vorher darüber geredet, kann man das machen, sollte man das machen? Ja. Und wir sind alle der Meinung, das muss vor allem in Abgrenzung zu seiner sonstigen Arbeit stattfinden. Er ist ja nach wie vor ein Act, der quasi selber Platten raushaut. Und das ist eben ein anderer Job. So, ich glaube, bislang funktioniert es ganz gut und ich glaube, es wird noch
besser. Aber eigentlich wollten wir ja auch von dir reden, wie das jetzt für dich ist als Fernsehmensch. Kriegst du denn eigentlich viele Hass?
Ja, genau. Also das, genau. Also Hass, genau. Ja, aber das ist auch schon immer so. Also seit ich das mache, was ich mache, ist das quasi ständiger Begleiter meiner Arbeit.
Aber kriegt das nicht jeder Hassmails irgendwann? Es gibt auch so viele Leute, die einem schreiben, dass man scheiße ist. Außer wenn man wirklich so einen Riesenpunkt erreicht hat, so einen Riesenschritt, wie du gemacht hattest. So, weiß nicht, hat dir nochmal irgendwo, du machst auch kein Facebook oder irgendwas, du hast keine Online-Plattform, ne? Dass dir nochmal einer schreibt,
es gibt natürlich eine Facebook-Seite, aber die betreue ich jetzt nicht oder schreibe da dauernd Sachen zurück.
Das ist bestimmt so ein ganz altes Handy, ne?
Ich hab auf jeden Fall so einen Nokia-Knochen ohne Internet.
Ja, genau. Ja. Man sieht immer, man kriegt von dir normale SMS und keine iMessage oder sowas, sondern du hast kein Smartphone.
Es nervt auch tatsächlich, wenn du da immer deine E-Mails lesen kannst und so, ne?
Ja, weil so stelle ich mir jedenfalls vor, dass das, muss ich sagen, bewundere ich ein bisschen so. Ich stelle mir vor, man braucht dafür schon eine harte Haut. Also wenn man so im Fernsehen ist und so auch Namen nennt und so mit Leuten da so umspringt und dass man dann so, ja, kriegst du ja wahrscheinlich viel Feedback drauf.
Oder? Ja, ich krieg viel Feedback. Ja, und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass man quasi ein artikuliertes Feedback bekommt und nicht nur die Wut, sondern den Willen zur Verständigung.
Zum Dialog.
Man nimmt die Leute, die schreiben, du bescheiße, die nimmt man sowieso nicht ernst. Ich meine, das sind manchmal traurige Leute, die kein Leben haben, wenn die sich wirklich die Mühe machen, einem nur zu schreiben, dass man scheiße, schwul oder sonst was ist. Das ist ja wirklich, da ist man auch zum Glück in dem Alter inzwischen, wo man da wirklich, wirklich drüber lachen kann, dass mich das wirklich nicht mehr berührt.
Ja, aber das dauert ja eine Weile. Also ich habe auf jeden Fall, ich meine, Jan ist ja ein bisschen jünger. Als wir mit Seed angefangen haben, waren wir auch schon ein bisschen älter. Aber also, wenn da ein negatives Feedback kam, das ging mir immer total nahe, muss ich sagen.
Klar,
ich stand jetzt nicht so cool drüber ab. Ist mir egal, ich weiß genau, dass es Hammer ist. Weil vielleicht fand man ja auch selber vieles nicht Hammer.
Doppel-M-E-R.
Aber irgendwann ist der Punkt, das Schöne ist, wenn der Punkt irgendwann überschritten ist und du wirklich auch weißt, und wenn man so ein bisschen Erfolg hat mit dem, was man macht und auch weiß, dass man eine Bestätigung hat, dann finde ich, geht das alles so weg und
trotzdem,
das ist irgendwie gut.
Wenn die falschen bzw. die richtigen Leute sagen, nee, fand ich jetzt voll kacke, ist man immer so, echt scheiße, stimmt, vielleicht hat er recht, vielleicht war es doch nicht so gut und also.
Komischerweise ist es bei mir, ich habe gerade meine letzte Platte ist gerade rausgekommen vor 8 Wochen oder so. Ja. Und dann war die sehr gut gelaufen, für meine Verhältnisse sehr, sehr gut gelaufen. Und dann hat der Spiegel nicht so eine gute Kritik gemacht. Und Moses Schneider, kennst du ja auch, mein Produzent, hat dich tierisch drüber aufgeregt. Der hat gesagt, ist doch scheißegal, die Platte ist auf Platz 1 bei iTunes gewesen. Was ist mir denn scheißegal, was der Spiegel gerade drüber schreibt? Und da habe ich wirklich gemerkt, das berührt einen dann wirklich nicht mehr so. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist ein schönes Gefühl, wenn du da wirklich von dich lösen kannst. So, ne?
Und irgendwann machst du eine Platte, die heißt Williamsburg und setzt dir getönte Sonnenbrillen auf.
Das dauert noch 20 Jahre. Das dauert noch
20 Jahre. Alten Songs nicht mehr, weil du die Leute scheiße findest, die gut finden.
Ja, die alten Songs. Pfefferminz. Wir sind durch mit Sanft und Sorgfältig. Kriegst du ein gutes Feedback, Pierre, von uns jedenfalls. War cool, dass du hier warst in der Sendung.
Ja, das war wirklich ganz toll. Vielen Dank
für die Einladung, Jan.
Und, ja, gerne, gerne.
Wenn du ein Politformat dann irgendwann machst, mit nur guten Vibes, dann bin ich auf jeden Fall am Start.
Und wenn Dennemann mal krank ist, würdest du dann da einen reinspitten?
Die Antwort auf diese Frage wird nach der Sendung beantwortet. Vielen Dank, Pierre Valgory, und vielen Dank, Olli.
Ich danke dir, Jan Böhmermann. Wir sehen uns nächste Woche. Fühlen Sie sich mal alle in so eine schöne alte Pferdedecke gewickelt. Haben Sie noch einen schönen Winter. Das war Sanft und Sorgfältig. Ihr habt am meisten geredet. Ich mache mal die Absage hier heute. Mit Pierre Valgory, mit Jan Böhmermann und meiner Wenigkeit Olli Schulz als Mediator. Fühlen Sie sich alle, wie gesagt, in eine Decke gewickelt. Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit die Tiefpunkte der Zukunft werden. Kuss auf die Eichel. Bis zum nächsten Mal.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.